Du moderierst heute
an. Ich moderiere heute an, das ist mir eine Ehre, weil jetzt bin ich auch ganz aufgeregt, weil wir haben hier einen Fellow Podcaster.
Yes.
Ja.
Und Fellow Tattoo Artist.
Oh mein Gott. Mike. Und ich würde mal sagen, die schönste Stimme Deutschlands. Haben wir auch zu Gast.
Okay, wow.
Ja, heute awarded.
Wer von euch beiden ist es? Bist du es?
Ich nicht. Ich hab also Frauenstimmen sind ja generell nicht so gern gehört bei Podcasts. Die sind ja immer eher nervig und piepsig, sagt so eine Studie.
Ich höre, muss ich jetzt auch gerade, so wo es mir auffällt, ja auch Hörbücher oder so. Wenn das eine Frau liest, gebe ich weg.
Also, nein, aber, Spaß. Aber ich kann auch so reden, liebe Leute. So, was? Hier, wird wieder rumgelabert. Leute, wir haben Sepp Fury One zu Gast.
Tschüss.
Mein Gott. Hammer, Sepp.
Darf ich eine Sache sagen? Sepp Fury One,
ja.
Ich fühle mich immer erinnert an Street Fighter.
Hat was davon, ne? So
voll.
Ein bisschen.
Das meine ich komplett positiv. Ich habe
cool.
Das sehr gern gespielt.
Ja.
Aber Sepp Fury One. Würde ich auswählen.
Das Ding ist halt so, ich meine, Sebastian ist halt, da kannst du nicht so richtig viel mit machen, weißt du, wie ich meine? Also Basti finde ich kacke. Fand ich schon immer kacke.
Ja.
Sebi ist ganz, ja, Sebastian sagen manche Leute auch,
oh,
das geht auch. Mein. Ja, aber bei Sepp, ja. Und ich weiß nicht, das hat sich dann halt, ich habe den Namen gehasst früher, so. Mhm. Ich hatte einen Kumpel, der Julian hat mich so genannt, hat immer Sepp gesagt und ich habe das immer kacke gefunden. Ich hatte aber auch keinen besseren Vorschlag und irgendwann, das ist kurz, das kann man sich merken, die meisten schreiben es mit PP, es wird aber mit B geschrieben.
Ja.
Ja.
Bist du dann in Süddeutschland Seppel?
Sagen auch manche Leute, ja. Ja. Sebovic werde ich auch genannt von einigen, je nachdem. Also da gibt es schon lustige Sachen.
Seppli in der Schweiz. Seppli, das ist ein kleines Stückchen. Seppli.
Bitte.
Ist egal. Ja, genau. Und du hast einen großartigen Podcast, nämlich Tales from the Needle.
Zwei habe ich sogar.
Zwei hast du.
Zwei.
Ich bin ja aber tatsächlich regelmäßiger Hörer des Tales from the Needle Podcast. Ja. Ich finde das richtig geil. Ich war ja sogar selber mal zu Gast.
Genau, richtig.
Eieiei, das war toll. Und da würde ich dich gleich mal gerne fragen. Also ich würde gerne einmal direkt reingehen. Du mit deinem Tattoo-Podcast, also es geht ausschließlich um Tätowierungen oder einfach um die Charaktere dahinter. Du bist, das ist quasi interviewbasiert, also du hast immer Gäste.
Genau.
Und du hast wöchentlich Gäste, richtig?
Ja.
Ey, ganz kurz, ne, als frische Podcasterin, jetzt, das ist jetzt Folge 19 hier. Wie machst du das? Das ist ja Hammer.
Ja.
Also wöchentlich wirklich tolle Gäste zu arrangieren und zu terminieren, ist eine absolute Meisterleistung.
Ja, dann noch nebenbei halt, ne? Das heißt,
das und dann, ist so, weißt du, haben wir gerade noch gehört, das ist ja nur mein anderer Podcast, ne? Mhm. Also vielleicht einmal kurz, was machst denn du alles?
Also ich, okay, ich gebe erstmal so einen Komplettüberblick.
Gerne.
Und dann erkläre ich das mit dem Tales from the Needle. Also ich habe ja ein Tattoo-Studio in Jena namens Downtown Tattoo, ne?
Mhm.
Das ist ja so mein Ding. Das ist eigentlich mein Brot- und Buttergeschäft, wie man hier so sagt. Und dann habe ich den Alforno-Podcast auch mit meinem lieben Freund, dem Grillmeister. Jetzt bin ich so aufgeregt, das war ich schon fast jetzt so, ne? Nee, mit dem Grillmeister, mit meinem lieben Freund Adrian. Das macht sehr viel Spaß, auch wöchentlich. Dann habe ich einen Tattoo-Podcast namens Tales from the Needle, wie gesagt, den iPhone-Podcast. Dann habe ich noch ein Klamottenlabel namens Downtown Paradise Ost. Und dann habe ich jetzt gerade noch einen kleinen digitalen Zeithassel, um den ich mich diese Woche gekümmert habe.
Mhm. Und du tätowierst selber auch.
Ich tätowiere selber auch, genau, richtig.
Und zwar ziemlich geil. Also,
oh, danke schön.
Unbedingt
auschecken.
Kann ich
nur zurückgeben.
Dankeschön, jetzt werde ich rot. Und das werden wir euch aber auch alles auf jeden Fall dann in die Shownotes packen, weil das muss man sich angucken, auf jeden Fall. Erstmal von mir großartigen, also ganz viel Respekt dafür. Das ist ja, und
danke.
Du machst ja alle Sachen nicht halbherzig. Das muss ich mal von außen wirklich sagen.
Na, das Problem ist, ich habe viel zu viele Ideen und gar kein Gefühl dafür, wie viel Zeit ich im Leben eigentlich habe.
Mhm.
Und das ist halt, bin der Inbegriff von Fear of Missing Out und dementsprechend, ich bin dann so, ach komm, ich weniger drüber nachdenken, einfach dann machen und das ist manchmal halt nicht so gut.
Aber das ist ja eigentlich die schöne Barriere, das Schöne, dass du diese Barriere überspringst. Weil viele Leute haben auch ganz, ich kenne das von mir, ich habe in der Vergangenheit viele Ideen gehabt, aber zu viel Selbstzweifel beziehungsweise zu viele Gedanken darüber zu sagen, ich mach das jetzt einfach, ich ziehe das jetzt einfach durch. Nee, und dann baut sich das zwar alles auf, was man machen möchte, aber man zieht nicht alles davon durch und du bist der Gegenpart dazu. Du hast so viel im Kopf und ziehst das einfach durch, was ich natürlich, würde ich mir jetzt vorstellen, auf andere Art und Weise dann wieder ausdrückt, weil man merkt, ach du Kacke, ist das viel gerade.
Ja, ja, safe.
Also ich weiß nicht, vielleicht sagst du auch einfach, nee, voll easy, Mann.
Nee, das ist schon, also es kommt, ich komme auf jeden Fall in meinem Alltag nicht ohne Strukturen aus, ne? Das ist halt eben die Sache. Und gerade diese strukturelle, um auch nochmal den Bogen zu spannen jetzt zu dem, wie schaffe ich das mit den Leuten? Ich habe mich irgendwann mal hingesetzt und man muss sagen, meine Gäste, die habe ich relativ spontan. So, das heißt, ich habe... kümmere mich dann selber um die Terminierung. Ich kenne halt eine Menge Leute. Auf meiner Gästeliste sind jetzt gerade noch 60 Leute plus. Also das heißt, ich habe einen riesen Schatz, aus dem ich nach 14 Jahren Tätowieren dann schöpfen kann, dankenswerterweise. Und ich meine, das Ding ist halt einfach, ich denke mir ja nur aus, wen, also ich kenne halt viele coole Leute. Das hat ja mit mir nichts zu tun. Ich frag die ja nur, weißt du? Mhm. Also interessant sind die ja von sich aus, wo ich halt sage, an dem bewundere ich das, deswegen hätte ich die gerne drin, weißt du? Und das sind halt eben die Geschichten, danach suche ich dann halt die Gäste aus. Und manchmal ist es auch so, mit dem André Hoppe zum Beispiel war es so, der hat einfach auf eine Story bei mir reagiert und dann habe ich gesagt, Digi, dich muss ich auch eigentlich nochmal im Podcast haben, wie sieht's denn aus? Hast du Bock? Und dann kriegen die dann noch Equipment zugeschickt, dass das dann auch einigermaßen klingt. Das haben wir jetzt neu eingeführt seit Filu. Und ja, das ist eigentlich dann die Geschichte, wie das funktioniert. Ich wäre voll gerne so richtig geplant. Also ich habe letztens, wir machen jetzt, der Podcast kriegt jetzt noch eine Social Media Managerin. Mhm. Und damit wir da vernünftig arbeiten müssen, komme ich um so eine gewisse Planung da nicht umhin. Und für meinen Seelenfrieden, weil es ist schon immer anstrengend, dann jede Woche kurzfristig sich noch irgendwas aus den Rippen zu leiern, den man jetzt noch irgendwie kurzfristig anhaut nach einem Podcast, ist dann doch schon ein bisschen... nicht belastend, es macht mir ja Spaß, aber es ist so auf jeden Fall ein bisschen so eine Stresssituation.
Und diese Stresssituation, die reduzieren ja immer so ein bisschen von dem Drive, ne? Und von dem Enthusiasmus, ja, den man ja eigentlich hat, warum man das Ganze macht. Ja. Ne? Und ich glaube, wenn man das eine ganze Weile macht, du machst das ja jetzt 2 Jahre, richtig? Gibt es den Podcast schon?
Nee, noch gar nicht. Es ist jetzt, wir sind im zweiten Jahr, okay, aber ich habe letztes Jahr zum 1.1. kam die erste Folge raus und die erste Staffel habe ich komplett vorproduziert in 5 Tagen.
Wow. Wow, okay. Ja. Das ist ja.
Wie viele Folgen sind das in der ersten Staffel?
Ich glaube 12 oder 13.
Jawohl.
Ja.
Das war krass.
Und genau das finde ich nämlich so toll, dieses leichte Outsourcen nach einer gewissen Zeit, ne? Mhm. Dass du da einfach diesen Bock beibehältst und dass es ja im Endeffekt dann doch um einen Inhalt geht, ne? Und nicht nur um dieses, weiß ich nicht, wir haben ja auch mit einem Videopodcast angefangen. Ja. So, das war total cool, das war witzig, wir saßen im Jacuzzi irgendwie.
Ja, voll,
ne?
Geil, ich wollte es gerade sagen.
Das war mega. Super cool, aber dieser Stress drumherum, dieser technische, das Schneiden.
Ja, die Post-Production ist ja übel, das Aufnehmen ist ja eine Sache, ne? Ja.
Das Aufnehmen ist eine Sache, das ist eigentlich easy, sich mit Leuten hinzusetzen oder zu zweit oder einfach über Dinge zu quatschen, ja, über die man reden möchte, aber wenn es um allein nur, also Planung ist eine Sache, das geht noch und muss ja jetzt auch genauso weitergehen, aber das Aufbauen einerseits, Jacuzzi ist nochmal ein anderes Thema, da die Angst zu haben, dass ein Mikro reinfällt, ist halt irrational, weil es festgeschraubt, ja, aber ist nicht cool. Aber dann auch die Post-Production, ich bin jetzt kein Kameramann, ich bin Musiker, so, mhm, also wenn ich dann sehe, okay, das Color Grading, puh, und Licht und hast du nicht gesehen, wie Rock'n'Roll darf es aussehen, weil es geht ja letztendlich um den Audioinhalt, ist bei Podcasts ja generell so wichtig, Audioqualität wichtig, deswegen finde ich es auch krass, dass du, also richtig, aber auch krass, dass du den Equipment zuschickst, voll schlau eigentlich.
Ja, ich meine, Equipment ist ein großes Wort, ne? Wir haben ein Mikrofon, so.
Naja.
Ja,
also
gut.
Weißt du, das ist Plug and Play.
Trotzdem.
Ja, das Ding ist, die Tätowierer sind halt notorisch relativ schlecht ausgestattet, weil die meisten sich mit ihrer PR-Geschichte noch so wenig bis gar nicht auseinandergesetzt haben und das bei uns in der Branche doch schon relativ Neuland ist, muss ich sagen. Das fällt mir halt auch auf. Ich meine, es gibt viele gute deutsche Tattoo-Podcasts auch mittlerweile so, aber es gibt halt, trotzdem sind die meisten Leute da eher unerfahren. Auch die Leute, die ich dann irgendwie schon seit Ewigkeiten kenne oder so, die haben auch viele von den Oldschoolern, ne? Von denen siehst du normalerweise nicht mein Gesicht. Die würden jetzt nicht auf die Idee kommen. Hast du ein Streaming-Equipment? Klar, Bruder, ne?
Ja, klar.
Genau.
Natürlich. Das ist generell so ein Ding. Du bist ja sehr doll am Zahn der Zeit mit Podcast, mit Reels, die du drehst für Instagram.
Ja.
Und TikTok, schätze ich mal. Ich weiß es nicht. Ich habe nur Instagram gesehen.
Ja,
aber
es wird recycelt. Also ich so viel, da fehlt mir die Zeit und auch das Budget für. Ich würde es natürlich gerne alles machen, aber da ist dann selbst mir klar, dass ich da Grenzen habe.
Genau, aber das sind ja Sachen, die sind sehr, sehr am Zahn der Zeit. Wenn du jetzt davon sprichst, dass es manchen TätowiererInnen noch dazu fehlt oder dass sie noch nicht ganz so angekommen sind, PR-mäßig, weil das ist ja Werbung, es ist, du generierst Content für dich, über dich,
ja,
aber auch eben für andere, weil in deinen Reels zum Beispiel steckt sehr, sehr viel Informationsinhalt.
Ja.
Do's and Don'ts von irgendwas fällt mir jetzt als Beispiel ein.
Ja. Aber immer so schön ummantelt von Charme und Witz. Deswegen gucke ich das halt so gerne.
Dankeschön,
ne?
Vielen
also
Dank.
Ich bin da, ich jetzt das letzte Reel mit der, wie dieses Gerät wirklich heißt, die Tattoo-Maschine. Ne? Absolut wichtiger Inhalt, weil ja, es macht einen wirklich aggro, wenn jemand Tattoo-Gun sagt. Aber unfassbar schön rübergebracht.
Das ist wie, wenn man Skateboard fährt. So, ich bin 12 Jahre Skateboard gefahren und anhand der Art und Weise, wie jemand sein Deck hält, weiß ich, ob der was kann oder nicht. Hältst du dein Skateboard an der Achse fest, weiß jeder Bescheid, so, dass, kann ich jetzt nichts erwarten, so, weißt du?
Ja, ja.
Prove me wrong, aber das ist die Erfahrung, die man gemacht hat.
Geil,
und so ist es als Tätowierer, und so ist es als Tätowierer halt irgendwie auch, ne? Ja. Wenn da einer ankommt und ja, ich bin Inka und hier, ich komme jetzt hier mit meiner Tattoo-Gun bei, dann sage ich so, Bruder, geh mal ganz weit weg, bitte.
Ey, ich wurde in der Zeitung mal, es ist kein Witz, als Ink-Pistolera bezeichnet.
Wobei ich das schon wieder cool finde.
Ja, also ist toll.
Also kreativitätstechnisch ist das,
ich weiß nicht. Naja.
Okay, aber meine Frage dazu, wie behältst du dir das bei, dass du so im Zahn der Zeit bist? Weil, wie wir gehört haben, du machst sehr viel. Da
ich
sich jetzt auch noch.
Wahl.
Okay.
Mhm. Wirklich. Ja. Also das Ding ist halt, viele Leute haben halt, die sind ausgebucht bis zum geht nicht mehr, einfach durch ihre Arbeit, indem sie ihre Arbeit halt zeigen. Und wenn ich das nicht machen würde, hätte ich nichts zu tun. Und es ist jetzt auch weit weg. Ich habe 2 Wochen Terminvorlaufzeit oder so bei mir. Was natürlich auch, wenn man so viel macht, kann man natürlich nicht alles 100% machen.
Ja.
Und auch der Kritikpunkt, den ich von vielen Leuten dazu kriege, der auch berechtigt ist, du kannst nicht deine Aufmerksamkeit zu 100%, die ist halt nun mal limitiert, auch wenn ich mir das oft nicht eingestehen will, kannst du nicht alles zu 100% machen. So. Und Tätowieren ist nach wie vor wirklich meine Lieblingsbeschäftigung. Und selbst wenn ich andere Sachen hätte, die mir das Geld reinbringen, würde ich nicht darauf verzichten wollen, weil das ist einfach, das liebe ich so wirklich. Ne? Ja. Mein ganzes Leben dreht sich darum. Und das andere Ding ist halt, ich habe früher auch Skate-Videos halt gemacht und so ein Kram und ich habe halt einfach, mir macht das Spaß. Ich produziere mich ja offensichtlich auch gerne. Ne? Ich habe da wie viele andere auch, also die das dann eher haben, kein Problem damit, das zu machen. Das heißt, mir macht das Spaß, vor der Kamera irgendeinen Scheiß zu machen. Und ich habe da jetzt nicht so Angst vor und das ist halt eben mein. Jetzt machen es ja mittlerweile auch super viele Leute, aber es ist halt früher auch so mein USP gewesen. Ne? Ich habe halt angefangen, ich habe mit dem Robert, mit dem Videoboten, das ist ein Filmemacher aus Jena, haben wir unser Downtown for Real Format. Da mache ich praktisch fürs Studio, da kamen so einmal die Woche jetzt Reels raus, jetzt machen wir gerade Pause. Das ist halt das Studioformat, das ist meine Werbung. Dafür habe ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Geld für Werbung bezahlt habe, so für Paid Ads. So, das mache ich halt nicht, weil das ist halt in dem Sinne, wenn dir nichts anderes einfällt. Und am Ende ist das für mich so, ich bin ja ein Kreativer irgendwo und die Auftragsgenerierung es gibt kein richtig und falsch dabei, sondern das ist halt so, das ist meine Art und Weise, meine Werbung zu machen. So, das heißt, ich gucke mir an, was macht mir Spaß, was kann ich mir vorstellen. Die ganzen Sachen, die du jetzt erzählt hast, das sind ja auch alles Sachen, die mache ich wirklich gerne. Ich muss mich dazu nicht zwingen. Weißt du? Das Problem ist immer die Zeit und das halt effizient zu machen. Aber das ist sozusagen mein Style, wie ich mich halt präsentieren möchte. Und wo ich jetzt auch sagen muss, auch mit dem Podcast, ne, dafür, dass das jetzt 1 Jahr und 3 Monate sind, ist das geisteskrank, was da abgeht mit. Und ich kann mir vorstellen, dass das auf lange Sicht sogar mit eins der Aushängeschilder für mich wird.
Ja.
So. Und das ist halt cool, weil, wie gesagt, was mache ich denn? Ich quatsch mit Kumpels und Kumpelinen so und das ist für mich, ich habe vorgestern habe ich eine Nachricht gekriegt von Mickey fucking Violetto, der mich gefragt hat,
Mickey
so,
fucking Violetto.
Hast du Bock vielleicht die Gods of Ink zu promoten in deinem Podcast dabei, weißt du? Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, ich bin irgend so ein kleiner Wichser aus dem nordrhein-westfälischen Outback, der in Thüringen im Outback jetzt wohnt, weißt du, ich bin im Prinzip niemand so und ich habe es mir irgendwie selber erarbeitet, jetzt dahin zu kommen, dass ich halt, das heißt nichts, ich kriege da kein Geld für und gar nichts. Es ist einfach, das ist eine Ego-Geschichte, Aber es ist halt irgendwie, manchmal denke ich mir auch so, krass, Alter, das hätte mir vor 13 Jahren mal jemand erzählen sollen, dass es irgendwann mit genügend Fleiß halt in diese Richtung geht. Ne?
Ja. Was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass du sagst, ey, ich habe den Podcast jetzt ein Jahr und so viele Monate, 3 Monate, sagst du, glaube ich, gerade. Für viele andere, die auch so sagen, ey, ich will jetzt Podcast machen und da, das wäre schon lange für die.
Ja.
Dass dann, also das Zeitgefühl geht manchmal auseinander, wenn man sagt, ey, ich hätte gern das und das, aber der Weg dahin, die Dauer, die kann wirklich lange sein.
Naja, voll.
Und da
eine Woche Content vollzukriegen ist kein Thema, aber mach das mal 3 Monate.
Mach das mal 3 Monate, geschweige denn ein Jahr und 3 Monate. Mir fällt da sehr oft, dass du sagst, ey, das ist erst ein Jahr und 3 Monate. Weil viele würden sagen, oh, das ist schon so lang und ist immer noch nicht da, was weiß ich, ich bin immer noch nicht der Podcast in Deutschland und gemischtes Hack gibt's nicht mehr. So, weißt du, ja, ist ja so. Andere würden sagen, scheiße, das ist doch voll lang schon. Und da merkt man, du hast Weitsicht auf die Dinge und du siehst, es kann irgendwann mal so sein und vor allem, du hast Bock dazu. Und das,
das ist Erfahrung einfach.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, ich mache ja nur ein paar Projekte mittlerweile und wenn ich mir überlege, als ich mein Studio 2018 in Jena aufgemacht habe, war ich schon 5 Jahre in Jena. Glaubst du, das hätte irgendwen interessiert, dass ich da einen eigenen Laden hätte und die hätten mir in die Bude eingerannt? Mhm. Überhaupt nicht. Mhm. Da habe ich ganz von vorne wieder angefangen. Und das ist so eine Geschichte, das Klamottenlabel haben wir seit 2019. Da hat sich keiner von uns auch nur 1 Euro bis jetzt drin ausgezahlt. Das Geld ist nur eine Einbahnstraße bis jetzt dahin, das geht da rein, das wird alles reinvestiert, aber da habe ich nichts von. Und ich weiß einfach, es ist wie mit Aktien, wie mit allem anderen Kram. Es ist ein fucking Marathon. So, du hast berühmt über Nacht, das passiert nicht. Du siehst vielleicht, du kriegst die Leute dann erst mit, wenn dann dieser Durchbruch kommt. Und ich habe mit meinem Kumpel Marco, als wir jetzt um die Alster gelaufen sind, auch darüber gesprochen, wo ich mir manchmal denke, für das, was ich eigentlich mache, bin ich sehr unzufrieden, für das, was ich damit bis jetzt, also ich fühle mich nicht so, als wenn ich finde es cool, wenn ich so Komplimente kriege und ja, schön, dass das alles so passt und so. Ich selber denke mir aber so, ist eigentlich eher mau so für den ganzen Einsatz, den ich halt habe. Also ich bin nicht so richtig zufrieden, was das angeht. Mhm. So, weil ich mir halt denke so, man sieht, der eine kriegt sein Glow-Up, der andere kriegt sein Glow-Up, alle haben irgendwo ihren Hype. Und bei mir ist dann aber so, ja, ich mache und tue und alle Leute feiern das, aber irgendwie habe ich noch nicht den Eindruck so, der, wie hat's Marco gesagt, der große Durchbruch fehlt. So, weißt du? Und das ist halt so eine Sache, da muss man wirklich dann, ich glaube daran, dass das Geduld und auch einfach ein stringentes Durchziehen von solchen Sachen, das dann regelt irgendwann mit der Zeit. Ich glaube schon, dass man belohnt wird, wenn man halt dranbleibt. Ja. Aber es ist wirklich zwischendurch, also es ist jetzt nicht so, dass ich morgens in den Spiegel gucke und denke, ja klar, du hast alles verdient, du bist einfach der Geilste. So, ne?
Ja.
Passiert nicht, sondern ich denke mir halt so, okay, Sebastian, vielleicht machst du dir auch einfach was vor und das, was du jetzt gerade die ganze Zeit dir selber einredest, mach nur weiter und dann passt es irgendwann so, das kommt vielleicht nie, weißt du?
Mhm.
Also es ist schon, es ist hart, sagen wir so.
Aber ich würde jetzt mal sagen, du machst das ja alles sehr nachhaltig. Also wer 14 Jahre lang so viel Energie in verschiedene Projekte reinballert, ja, würde ich mal behaupten, dass da Nachhaltigkeit über so einem kleinen Durchbruch steht. Also das ist viel, viel mehr wert. Leute, die einen schnellen Durchbruch haben, die wünschen sich, dass vielleicht das nach 5 bis 6 bis 10 Jahren noch genauso viele Kunden da sind.
Voll.
Ne? Und sau interessant, was ich mir gerade denke, wenn du so erzählst, alles klar, ich habe hier diese 2 Podcasts und habe diese Schattenseiten dabei, dieses Klamottenlabel, das Tätowieren. Wenn du sagst, das Tätowieren bleibt für immer so deine Leidenschaft Nummer eins und das machst du super gerne. Hast du das Gefühl, das ist eine Art Wechselwirkung? Also hättest du diese anderen Sachen nicht, hättest du dann genauso Bock noch auf dieses Tätowieren? Hättest du nur noch ausschließlich das Tätowieren?
Ich, also erstmal glaube ich, und da werden mir viele Leute beipflichten, wenn ich mich ausschließlich ums Tätowieren und vielleicht noch um mein Studio kümmern würde, dann wäre ich natürlich weiter, ne? Weil wie gesagt, halt Aufmerksamkeit und so, das ist dann immer so phasenweise.
Mhm.
Das heißt, wenn man halt auf mehreren Hochzeiten tanzt, muss man sich auch im Klaren darüber sein, dass das halt alles länger dauert, als wenn ich mich jetzt ausschließlich darum kümmern würde. So, aber ich glaube, Tätowieren alleine, ich brauche dann doch schon eher so die Abwechslung ab und zu mal, ne?
Mhm.
Und es gibt, keine Ahnung, ich habe hier gerade von Kollege Reschke den Sticker gesehen. Schöne Grüße, lieber Basti.
Basti, ja, genau.
Bei dem, das war das erste Studio bei ihm, wo ich mein erstes großes Tattoo gekriegt habe, weil ich da hinten in der Nähe wohne. Und ich bin auch sonst früher immer super regelmäßig zum Gästen gekommen.
Dann würde ich mal sagen, da haben wir eine Gemeinsamkeit.
Ja,
wir haben,
ne,
auch mein erstes großes Tattoo da bekommen.
Ist schon witzig eigentlich. Ja. Basti zum Beispiel hat irgendwann ja dann auch mit DJen angefangen und so und das halt zu machen. Und ich glaube, dass man, das Tätowieren füllt mich aus, aber nicht jeden Aspekt. Mhm. Das meine ich eben. Ich bin die FOMO in Person und ich bin aber auch neugierig. Das heißt, ich will halt gucken, wie weit kann es dieser kleine Wichser aus Nordrhein-Westfalen halt bringen. So.
Schön.
Und ich will halt irgendwie, das ist halt so, ich will mir nicht hinterher vorwerfen, so, ich hätte es nicht versucht, weißt du?
Super inspirierender Ansatz, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Wir haben gestern darüber geredet, beim Spazieren auch, ne, zum Thema, wie viel man sich eigentlich nicht getraut hat in der Vergangenheit und wie viel man Ideen eigentlich hatte.
Ja.
Und ich hätte mir echt gewünscht, dass ich öfter mal irgendwie einen Podcast gehört hätte mit solchen Leuten, die sagen, ey, weißt du was, ich klatsch alles an die Wand, es braucht ein bisschen länger, es funktioniert aber und das eine hilft dem anderen sozusagen, weißt du, und probier's einfach.
Man muss sich, glaube ich, selber motivieren dabei. Ich habe nie irgendwie, also ich hab nie jemanden, also was, nee, das kann man nicht sagen, dass ich nie jemanden hatte, der mir die Tür aufgemacht hat. Aber als ich angefangen habe zu tätowieren, so, ich habe nur auf die Fresse gekriegt. Es hat wirklich Jahre gedauert, bis überhaupt Tätowierer mit mir gesprochen haben, so, weißt du. Alle haben mir das ausgeredet, haben gesagt, ja, hier halt die Fresse, so, weißt du, wer bist du eigentlich?
Ja.
So. Und ich habe mir irgendwann dann aber gedacht, wisst ihr was? Ich werde einfach viel besser als ihr. So. Und das ist halt das, was mich dann antreibt. Dieses, so, dieses sich beweisen wollen auch, ne? Mhm. So. Und, ja.
Das ist aber vielleicht auch die eigene Sicherheit, die dir immer noch inne liegt, wenn du morgens vorm Spiegel stehst und sagst, boah, ich weiß nicht, ob das alles...
Keiner glaubt an mich, aber ich glaube an mich.
Ja, weißt du? Aber ja, das ist auch das Allerwichtigste. Und ich finde es wichtig, denn das Internet ist ja tendenziell voll von Leuten, die das auch sagen, nee, du musst nur durchhalten. Aber es sind immer Leute, die schon ganz oben sind. Und mit ihr dann das zweite Video auf YouTube ist, oh, this is my day in the life of a millionaire. Dann denkst du so, ja, aber du bist einfach kein Beispiel.
Weißt
dafür,
du, was ich witzig finde?
Ja.
Ich hör zum Beispiel den ab und zu mal so den OMR-Podcast, wo die dann halt irgendwie Leute da am Start haben, die halt Unternehmer sind. Und weißt du, welcher Bereich nie beleuchtet wird? Wie kommt man denn erstmal dahin, dass man seine erste Million
ganz
hat?
Genau.
Dicker, wenn ich eine Million hätte, ne, weißt du, was ich da machen würde? Dann würdet ihr von mir nur noch die Wolke von meiner Beschleunigung sehen. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Das ist auch eine Sache, die mich aufregt. So, wo ich dann denke, da Leute, die richtig Kohle haben, versenken ihre Kohle in irgendwelchen Startups, die 400 Jahre lang nicht profitabel sind. Ich muss jeden Euro umdrehen, aber eine Sache kann ich dir sagen. Gib mir das Budget und ich bin von Tag 1 profitabel. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Und das ist so eine Geschichte, die erzählt dir niemand. Weil das ist der schwierige Teil. Aus einer Million 10 Millionen zu machen, bin ich jetzt mal so frech und sag, ist nicht so schwer, wie erstmal dahin zu kommen, halt die Kohle zu machen, das zu haben, ne? Ohne dass man irgendwie jetzt, klar, kann sich jeder Geld leihen oder so, aber das ist schon ein Unterschied.
Und das ist
nämlich eine Geschichte, die hat man dann halt nicht. Und die Leute kriegen das dann halt mit. Das ist genauso wie Leute, die richtig Kohle haben, die erzählen, es geht nicht um Geld. Ja, Bruder, für dich geht's nicht um Geld.
Nicht mehr.
So, ne?
Genau. Nicht mehr. Für dich. Das ist so, ja, ein bisschen verzerrtes Weltbild irgendwie. Natürlich geht's dir nicht mehr um Geld, wenn du dir darum einfach keine Sorgen mehr machen musst.
Das ist kein limitierender Faktor mehr für dich.
Genau.
Für mich halt schon. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen. Ich habe jetzt nächste Woche, ist voll, übernächste Woche sieht es ziemlich mau aus. Das heißt, da muss ich jetzt Gas geben, sonst habe ich kein Geld.
There we go.
Ganz genau.
So, ich finde, worauf ich hinaus wollte, ist dieses, dass es mal jemand sagt, der eben noch nicht an dem Punkt ist, wo man einfach nur sagen kann, boah, ich will da auch hin, aber ich weiß nicht wie, sondern du sagst dir ja, was du alles machst und du sagst, du bist in dem Prozess noch und davon gibt es ganz wenige, die das auch so sagen. Das finde ich. Hab ich das Gefühl. Und das finde ich richtig wichtig, weil da gibt's kaum welche.
Ich würde auch mal behaupten, in unseren beiden Branchen jetzt, die wir so immer hier vertreten, sage ich mal, also ich so diese ganze Tattoo-Szene, ich sag's Tattoo-Branche, nicht Tattoo-Szene jetzt bewusst.
Ja.
Und bei dir diese ganze Musikerwelt.
Ist wahrscheinlich dasselbe, nur halt mit ein bisschen anders, kann ich mir vorstellen.
Genau, so. Und da muss ich auch sagen, ist das sehr, sehr rar, dass Leute da offen drüber reden. Und ich finde das auch immer generell schwierig, deswegen, um jetzt nochmal kurz auf deinen Podcast zurückzukommen tatsächlich, ich finde, es gibt kaum eine Branche, wo es mehr Meinungen gibt als in der Tattoo-Branche. Also eine Branche, 1000 Meinungen. Und da jeden Tag dann natürlich auch mit verschiedenen Meinungen sozusagen das Hand zu haben und trotzdem da so eine geile Base zu schaffen, finde ich mega interessant. Und sich diese Ansätze, diese, jeder hat so seinen richtigen Ansatz, irgendwie das zusammenzunehmen und dann so sein richtiges Ding draus zu machen. Das finde ich mega interessant. Aber was ich eigentlich damit sagen will, diese zwei Branchen sind auch sehr, sehr, so offen sie erscheinen, so verklemmt sind sie safe. In sehr, sehr ehrlichen Aussagen.
Ja.
Ja. Mhm. Wie fühlt man sich? Wie kacke ist das eigentlich? Und man muss auch sagen, die Branchen sind ja auch, man wird ja auch ein bisschen hinters Licht geführt.
Klar.
Was Instagram angeht.
Ja, es ist, Instagram ist Show und es ist auch eben nur, da habe ich letztens drüber gelacht. Ich habe vorgestern war das, oder vorvorgestern? Ich glaube vorgestern, anlässlich zum Frauentag, habe ich ein relativ freizügiges Bild hochgeladen, was ich gemacht habe, so wo Oberkörperfreiheit bei einer Kundin, ich habe was auf dem Bauch gemacht, man hat aber nichts gesehen, ne? Mhm. Kriege ich sofort von Instagram irgendwie, ja, so nach dem Motto, so wäre besser, wenn du das halt löscht. Und dann denke ich mir halt einfach so, fickt euch, ist mir doch scheißegal.
Einspruch einlegen, immer, mache ich zweimal am Tag.
Habe ich auch schon gemacht, dann mir wurde letztens irgendwie, enthält verfassungsfeindliche Symbole, weil ich irgendwie am Hinterkopf was gemacht habe, wo ich mir denke, kein Plan, wer von euch das nachgeguckt hat und was für euch, ne? Aber da denke ich mir halt auch, es ist für mich nur, ich nehme Social Media nicht so richtig ernst dabei. Mhm. Also es ist schon wichtig und es ist, ich weiß auch, dass es ein wichtiger Teil ist, aber bei solchen Sachen, da habe ich dann doch, da denke ich mir dann halt einfach so, fickt euch, Alter, ich mach das, was ich will, so. Und wenn ihr meine Reichweite einschränkt, dann sage ich halt allen Leuten Bescheid, macht mal Welle, so. Und dann könnt ihr das nicht, weißt du, wie ich meine, so.
Ja, absolut.
Ja.
Guter Ansatz auch da, ein bisschen Gleichgültigkeit reinzubringen, finde ich tatsächlich. Muss man, ne?
Weil Instagram selber, ihr kennt's alles, ist halt nur Show, so, ne? Die Leute zeigen dir eben nicht die Scheiße, die zeigen dir immer nur die geilen Sachen. Dann hast du dann auch immer diese ganzen Willis, die dann da mit ihrem Motivation, Mindset und so. Ich muss immer so ein bisschen aufpassen, weil wir beziehen unser Wissen dann oft aus denselben Kanälen, sag ich mal. Mhm. Aber ich bin nicht so ein Vollidiot, der sich da im Poloshirt hinstellt so und irgendwie neben einem Lambo ein Foto macht.
Das meine ich, ganz
und
genau
halt
das.
Einen von Erfolg erzählt, wie diese ganzen hier Schneeballsystem-Leute, die total aufgepeitscht sind, wir machen das nächste große Ding. Wenn du die fragst, was verkaufst du eigentlich? Keine Ahnung, ich bin erstmal nur motiviert. Ja. Cool, dass du das geschafft hast, so. Aber, so, ja, weißt du, das ist halt so.
Geil.
So Leute, die so Löwen-Memes oder so posten, weißt du, das finde ich einfach, also keine Ahnung.
Unangenehm.
Da weiß ich halt aber auch, da ist nichts hinter. Es ist, und das ist zum Beispiel das für mich mega wichtig. Sowohl beim Podcast als auch bei mir, wenn du sagst, da reden die Leute nicht drüber, mir ist Authentizität wichtig. Und ich finde es mega krass, dass ich das gerade fehlerfrei ausgesprochen habe.
Ja, das dachte ich gerade auch. Alter, das hat selten jemand so schnell so fehlerfrei ausgesprochen.
Wir haben hier einen Profi sitzen und da muss ich aber auch sagen, ganz ehrlich, kommt in deinem Podcast, sowohl wenn du als Gast da bist, auch wenn du den hörst, also ich höre ihn und war Gast zu Gast da, kommt absolut rüber. Ist nicht so, dass man sich da in einem Interview oder in einem fast schon Verhör sich fühlt.
Nee,
weißt
aber
du,
das ist doch
geil.
Richtig. Das macht doch auch den Charme aus, weißt du? Weil so werden wir jetzt quatschen. Wir würden, wenn die Mikrofone jetzt nicht da, wir würden genau dasselbe erzählen.
Das ist wahr.
So.
Das ist wahr. Wir haben ja auch im Vorgespräch ich gesagt, ey, wir müssen einmal kurz stoppen, weil das wird hier gerade
genau,
im Podcast-Foto.
Genau, das dachte ich auch auf dem Sofa. Da so, was erzählen wir jetzt eigentlich gleich im Podcast? Eigentlich das Gleiche nochmal, cool.
Das hab ich habe Pi witzigerweise schon beim Sport kennengelernt. So, wir haben jetzt ein bisschen später aufgenommen, so als Kontext für die Leute, außer dass wir es wollten. Und dann habe ich auch gesagt, Alter, ich habe so viele Fragen an dich, so, aber das sparen wir uns mal lieber auf. Ne?
Aha, ja, ganz genau. Mhm. Ist so, definitiv.
Ja.
Ja, da kam jemand mit einem ganz großen Grinsen nach Hause, hat gesagt, weißt du, wenn ich beim Sport getroffen habe, endlich Sip Fury One.
Und weißt du, was ich mir dachte? Ich sitze da so auf meiner Matte, bin Todes im Arsch, weiße Hechel, sehe aus wie der letzte Assi, hab mir ein viel zu kleines T-Shirt eingepackt, so weiße einfach so richtig. Und dann tippt es mich auf einmal an, dann gucke ich so und dann denke ich mir so, irgendwoher kommt es mir bekannt vor, aber ich weiß nicht woher. Und dann so, Entschuldigung, bist du der Sepp? Und dann dachte ich mir, ich sitze in Hamburg so und ich bin ja nicht jede Woche hier, weißt du?
Ja, klar.
So, und dann denke ich mir so, Sebastian, es ist soweit.
Der Durchbruch, weißt du, wie ich meine?
Das ist der Fame. Ist der
und dann so, genau. Und dann so, hier, ich bin der Pi, ich bin der Freund von der Jessica. So, und dann geil. Und dann haben wir uns auch erstmal festgequatscht. Ne? Das war mega witzig.
Ja, da war es erstmal vorbei mit Sport auch. Ich bin danach in die Sauna gegangen.
Du hast durchgezogen, ja.
Ja, in der Sauna.
Herrlich. Gym Romance hier. Ja. Gut.
Bringt Leute
geil.
Zusammen.
Weißt du, was mir die ganze Zeit ins Auge fällt bei dir tatsächlich? Du hast hier an der Schläfe PMA tätowiert.
Ja.
Und ich denke, die ganze Zeit, wenn du redest und was du so sagst, gerade mit diesen ganzen tausenden Projekten, wie bleibt man da am Zahn und Rückschläge und du hast trotzdem Bock auf den Prozess und Leute, hier ist die Wolke meiner Beschleunigung. So, weißt du? finde ich das so geil. Also für alle PMAs, ist das eine Bewegung? I don't know, Positive Mental Attitude.
Das kommt, glaube ich, so aus dem Hardcore-Bereich. Da hat das, glaube ich, so angefangen. Und das fand ich halt immer cool. Du hast nie Einfluss darauf, was dir das Leben gibt, aber du hast immer Einfluss darauf, was du daraus machst. Das ist so eine MacGyver-Scheiße eigentlich.
Ganz genau.
Ne?
Und immer, ich muss die ganze Zeit auf das PMA schauen, denke mir, dass der Kreis schließt sich. Das macht Sinn, was Toby Moss von H2O so in seinen Texten sagt. Ja. Das macht Sinn, ja. Und das projiziert sich sehr, sehr schön auf das, was du sagst tatsächlich. Und finde ich ganz geil. Wie ist denn das bei dir? Hat diese ganze, um mal kurz einen kleinen Step zu machen, diese ganze Musik, den Musik-Background, hat der dich ein bisschen in die Szene gebracht?
Ja, klar. Ich meine, ich habe damals so mit, ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben, ich glaube mit 16, 17 so, da habe ich dann auch Gitarre in so einer kleinen Punkband gespielt. Das war richtig cool. Ich
guck mal, wir alle drei. Da haben wir drei
Gitarristen.
Drei kleine Punkbands.
Mit 14 oder 15 ging das halt los. Mein Kumpel Schwinja hat sich einen Bass gekauft und dann habe ich mir gedacht, so, dann bin ich meinen Eltern auf den Sack gegangen, ich will eine Gitarre haben. So, ne? Und weil das halt nichts irgendwie shady ist an Hobby, was man so als 14-Jährige hat, haben die sich gedacht, gut, muss aber auch Unterricht nehmen, so, ne? Und dann habe ich halt Gitarrenunterricht gehabt und dann halt die erste Band, bla bla bla, fast forward, das ging dann, glaube ich, 1-2 Jahre oder so und dann haben wir uns aufgelöst und dann haben wir was Neues aufgemacht, die Band Fists of Fury und das, ja, daher kommt auch das Fury in meinem Namen, noch zu MySpace-Zeiten, weil alle Bandmitglieder Fury mit Nachnamen hießen, ich bin der es behalten hat, weil ich es cool fand und mangels einer besseren Idee und ja, ich meine, klar, ne? Wir haben auch schon drüber gesprochen, so auf der Bühne stehen und so. Das ist, wie gesagt, ich produziere mich gerne. Ich finde das geil. Mhm. Ich bin, wäre auch der Typ, der sich, ich würde auch eine Convention moderieren, so ist es nicht, ne?
Also, ey, bitte, das Hammer!
Kann ich mir auch vorstellen, so.
Ja.
Also ich Angebote bitte an. so. Nee, das wäre so eine Geschichte, das könnte ich, da merkt man dann halt schon, okay, in welche Richtung entwickelt man sich so, was ist so, was macht dir halt Bock? Und ich glaube, das ist dann halt auch dieses Ehrlichsein dann einfach so, das macht mir Spaß, warum sollte ich es nicht tun? So, ne? Gibt genug Leute, die mir gesagt haben, so lass das alles sein. Und wo ich mir auch gerade aus dem engsten Freundeskreis böse E-Mails angehört habe, so als ich auch mit diesem ganzen Instagram angefangen habe, aha, wir machen jetzt hier Sellout oder was, ne? Ist voll peinlich, so hör mal auf damit. Aber fickt euch.
Da wollte ich rein. So nämlich. Einen großen Ficko an alle.
Ficko. Ich habe noch nie in einem Podcast so fickt euch gesagt.
Alles gut, weißt du, was ich hier manchmal sage? Also deswegen.
Die Hörer so, okay, wir sind auf der einen Seite inspiriert und auf der anderen Seite wurden wir noch nie so oft beleidigt.
Leute, wisst ihr was? Das ist Ehrlichkeit.
So, Authentizität.
Sehr gut, Authentizität.
Jo, genau. Genau darauf finde ich nämlich auch geil, weil als du das vorhin nämlich erzählt hast mit ich zeige mich gerne und mach die Reels und so, da du aber 14 Jahre am Start bist und auch dieses Potpourri an 60, was hast du gesagt, 60 Leute auf deiner Gästeliste hast.
Das waren die, die mir spontan eingefallen sind.
Wahnsinn. Hast du mit Sicherheit auch, und das meine ich jetzt komplett wertungsfrei, die Tätowierer so vom alten Eisen, die mit der Keulmaschine arbeiten.
Safe.
Und dann sagen so, der Sepp, der sitzt da und erklärt in einem Reel über einen Cheyenne-Pen. So, was ist mit ihm denn passiert?
Ja.
So, und da wollte ich nämlich gerade so ein bisschen reinbohren. Wie ist denn das? Also zum Thema Gegenwind. Also hast du das erlebt? Wenn ja, hat dich das eher noch mehr angestichelt, sage ich jetzt mal, da weiterzumachen?
Ja, erstmal ist es natürlich so, Gegenwind kriegt man immer. Und mein Kumpel Krille hat immer gesagt, wenn Leute sich beschweren über dich und dir sowas sagen, dann weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist, weil dann bewegst du nämlich was. Die meisten Leute kompensieren dann nämlich dadurch, dass sie selber nicht den Mut haben, das zu machen. Muss man dann leider einfach sagen, das hat eher mit denen zu tun als mit mir. So, man wird dann nur, das projizieren die halt dann auf dich drauf. Da muss man einfach stärker sein. Was andere Leute, die ich nicht kenne, sagen, ist mir scheißegal. So, was meine Freunde mir sagen, ist mir nicht egal. Aber da ist dann, das tut dann schon weh manchmal bei solchen Sachen.
Ja.
Und natürlich habe ich mir dann auch mit, das Ding ist folgendes. Ich habe ja zum Beispiel mal mit Felix zusammengearbeitet, ne? Hier Seele. Young Hearted. Genau, schöne Grüße.
Ja.
Und ich habe Felix früher immer ausgelacht, weil Felix relativ früh angefangen hat. Wir haben, glaube ich, 3-4 Jahre im selben Studio gearbeitet oder nur 3, keine Ahnung. Und da ging es relativ früh auch los mit so Sponsoring-Geschichten und so. Und ich fand das immer affig. So, und habe dann immer gesagt, ja, hast du jetzt einen neuen Zuhälter und so, weißt du, bla bla bla, weißt du, solche Geschichten.
Ja,
so.
Bisschen witzig,
ja. Hab dann, ja, schon. Aber ich habe mir dann selber auch gedacht, ich habe dann dieses Mindset von den Leuten, die ich respektiert habe, angenommen, weil ich halt dachte, so, das ist cool. Aber Spoiler, es ist überhaupt nicht cool, weil...
Geil, danke, dass du das sagst. Fühl ich.
Eine Weltoffenheit dabei einfach zu haben und neugierig zu sein. Und das bewundere ich auch bei den Leuten, auch bei den alten Eisen, die sagen, pass auf, ich würde das niemals so machen, wie du das machst. Aber ich finde es cool, dass du das halt so eben machst. Und mittlerweile, muss ich sagen, habe ich mir vielleicht in dem Sinne schon so einen Rang erarbeitet da, dass es von etablierter Seite gar keinen Gegenwind in dem Sinne mehr gibt. Weil, was mache ich denn? Ich liefere den Leuten ja auch eine Plattform. So, ne? Mhm. Die kennen mich, die wissen, dass ich auch niemanden ins Messer laufe. Ich genieße da, glaube ich, so ein gewisses Vorschussvertrauen, dass ich jetzt jeden irgendwie fragen könnte und sagen könnte, hast du Bock auf Podcasts? So. Und die wüssten, können wir bedenkenlos machen, auch wenn das sonst nicht mein Ding eigentlich ist, ne? Und Gegenwind kriegt man immer, erst recht, wenn man halt eben an der Reihe von Leuten, die sich angestellt haben, Blinker links setzt und dran vorbei geht oder sich anschickt, das zu machen. Da musst du halt aber einfach drüber stehen, das musst du aushalten und einfach dir im Klaren darüber sein, das ist ganz normal, dass das passiert, das ist jedem vor dir passiert, der das gemacht hat und das zeigt einfach, dass du in die richtige Richtung geht. Was jetzt nicht heißt übrigens, dass die Leute denken sollen, je mehr Menschen sich von einem entfernen, umso richtiger ist der Weg, den man einschlägt. Ja,
nee.
So.
Nein.
Aber man sollte im Leben das machen, was einen, wo man sich selber mit gut fühlt. So, alle anderen haben immer die Wahl, sich das reinzuziehen oder auch nicht. So, ne? Und es hat ja mit denen auch nichts zu tun. Was geht's die an, wie ich mich auf Instagram präsentiere und wenn ich meinen Pimmel in die Kamera halte? Ganz weißt du, wie ich meine? So, das ist mein Ding.
Checkt seinen OnlyFans-Account, das ist in den Shownotes.
Voll, gestern in der Podcast-Folge letzte Woche habe ich erklärt, wie ich mit meinen Brüsten tätowiere.
Ja.
Mir wurde das vorgeworfen oft damals, dass ich sehr viele Kunden habe und Kundinnen aufgrund meiner Oberweite. Und dann habe ich in der letzten Folge einfach mal erklärt, wie das funktioniert, wenn man mit den Brüsten tätowiert.
Ja, das ist super.
Und das ist ja auch
krasse Lines.
Danke.
Bitte.
Jeder hat da doch so seinen Stil, weißt du? Und natürlich, wenn man, das, ich meine halt auch, dass man sich nicht so schade sein sollte, die Assets, die einem gegeben werden, halt einfach auch zu nutzen. Auch. Wenn ich hübsch bin, so, warum zum Teufel sollte ich das nicht auch als Verkaufsargument nehmen? So, ne? Du brauchst ja irgendwas, was dich von anderen unterscheidet. So, und es gibt manche Leute, die machen das so, die sind da crazy erfolgreich mit. Und eigentlich kann man halt sagen, ey, ziehe ich einen Hut vor. Hab letztens ja diesen Rant gemacht für die, gegen diese ganzen hier Tattoo-Online-Kurse und so, ne?
Ja.
Mhm. Auf Business-Seite muss ich dazu aber sagen: so, ey, eigentlich respektiere ich das, dass du gegen allen Gegenwind aus der kompletten Szene das machst, weil ich weiß, du kommst finanziell vor Lachen hundertprozentig nicht in den Schlaf. So, ne? So. Ja, es ist halt so eine Geschichte, wo man halt sagt, das ist irgendwie auch eine Art von Respekt, die man dann dem gegenüberbringen muss, weil man halt sagt, okay, dir ist das scheißegal gewesen. So,
ja,
ne?
Absolut.
Witzige Geschichte. Seitdem, ich habe mir irgendwann vor geraumer Zeit den Podcast Wer hat Angst vorm Drachenlord angehört.
Aha.
Und ich war früher auch so, habe mir gerne so diesen Drachenlord-Content reingezogen und so. Und seitdem ich den gehört habe, habe ich da eine andere Sicht drauf und bin aus dem Drachen-Game auch raus. Ich war da nie jetzt irgendwie aktiv oder habe da gemobbt oder so, aber ich habe mir halt den Content reingezogen, weil ich mir halt einfach dachte, dieses Bild, was da gezeichnet wurde, ist, klar ist der Junge irgendwie sonderbar und labert auch richtig viel Scheiße, aber der sagt halt, ich gehe lieber 2 Jahre in den Knast, als mit YouTube aufzuhören und das kann ich respektieren. Da denke ich mir so, ey, klar, es zwingt einen niemand, dir den Scheiß auch reinzuziehen, so, ne, von daher.
Das ist wahr. Das ist auch eine Entschlossenheit, die man einfach respektieren muss. Also so eiskalt zu sein,
ja, vielleicht weiß das auch nicht besser, ne, das ist ja auch so eine Geschichte, so, das ist vielleicht auch nicht unwahrscheinlich, aber das ist so ein Dings, wo es bei mir einen Schalter im Kopf umgelegt hat, wo ich eigentlich dachte, ja, es stimmt eigentlich, so, ne, und das ist halt so eine Geschichte, wenn man halt selber auch erfährt, was das halt bedeutet, wenn man halt das durchzieht, desto toleranter wird man auch gegenüber anderen.
Mhm.
Das heißt, wenn ich die ganze Zeit mich aufrege, hier in meinem kleinen Nest sitze und meiner Keulmaschine und sage, hier in den 90ern ist Tätowieren fertig erfunden worden, so, und alles, was danach kommt, ist richtiger Quatsch.
Ja.
So, und jetzt wundere ich mich, weil ich nichts mehr zu tun habe, weil die ganzen Leute von früher, so aus den 60er, 70ern oder 80ern, die kennt keiner mehr, die Jungen interessieren sich alle nicht mehr dafür und ich fange jetzt auch langsam an, so an Bedeutung zu verlieren. Ich verstehe das. Aber es hilft ja nichts, das liegt an einem selber, ne?
Ganz genau, das ist in der Musik genau das Gleiche. Ich meine, sowohl die Tattoo-Branche als auch die Musikbranche, die entwickeln sich stetig weiter. Ja. Und das geht von Medien, von Vinyl zu CD, Vinyl, Kassette, CD, jetzt fast nur noch Streaming, ja?
Die Diskette kommt wieder.
Die Diskette kommt wieder.
Echt? Ja, also als Medium für Bands, also halt so under 2000 Listeners, Screamo, Hardcore-Bands.
Ja, aber Liebhaberei ist ja auch geil.
Diskette ist krass.
Hammer Diskette geil. Ist richtig krass. Auch das Abspielgerät dazu verkaufen. Schau.
Aber wie viel passt auf eine Diskette? Waren das nicht ein Lied oder so?
Weißt so eine 100 Disketten-Compilation. Ja, genau. Hier ist unser Album.
Bei einer Power Violent Screamo Bands ist das ein ganzes Album. Ja, 3 Minuten.
Das stimmt. So. Da ist in beiden Branchen ist der Wandel halt einfach unumgänglich. Und das ist ja generell so. Wandel ist unumgänglich. Aber da hatte ich auch Momente, zum Beispiel bei Musikproduktion und so weiter, wenn Bands Alben machen. Und Geschmack ist eine Sache, aber wenn dann da gar kein echtes Drumset zum Beispiel auf dem Album ist, alles programmiert.
Getriggert.
Nicht mal, sondern wirklich nicht mal Drums eingespielt, die Samples ersetzt wurden, sondern einfach nur ein Computer, einfach nur MIDI. Gibt es. Also ja. Ganze Alben, Spiritbox, unfassbar erfolgreiche Band.
So.
Das Debütalbum und die jetzige EP ist kein echtes Drumset. Und da denkt man sich so, das kannst du jetzt gut finden oder nicht. Mhm. Für einen Grammy wurden sie nominiert.
Gesundheit.
So, das ist, das muss man respektieren, dass sie es durchziehen. Und ganz ehrlich, ist auch unfassbar, ein unfassbar gutes Endergebnis ist, jetzt vom Technischen her.
Das ist halt eben die Geschichte, ne?
Ja.
Mit Musik ist das zum Beispiel auch so, was ich da nicht verstehe bei diesen ganzen neuen Rappern, die reden alle dasselbe, jeder hat irgendwelche Weiber am Laufen, jeder tickt Koks, alle benutzen Autotune und keiner hat was zu sagen und die Kids feiern aus irgendeinem Grund dann manche Sachen, obwohl das für mich alles dasselbe ist, so, ne? Das ist halt irgendwie dann schon, ist schwierig, ne?
Ja, manchmal kommt dann neuer Wind wie Codein oder so dazu, ne? Da kann dann immer solche tollen Wellen, manchmal ist Lidocain, dann ist Codein, dann gibt immer so Phasen.
Ist aber auch witzig, wie jeder dann so auf dem Trip ist, als Post Malone rauskam und die Leute sich probiert haben, die Essenz seines Erfolges rauszufiltern und sich dachten, scheiß Gesichtstattoos.
Ja.
Die muss ich haben. Und
Stimmt. Dann
funktioniert das.
Stimmt, da gab es viele
danach, ganz,
kleine Rapper
ganz, genau,
auf einmal.
Ganz
auch
viele, die sich denken so, boah, jetzt muss ich mir irgend so einen Kram, den wir früher so als 8-9-Jährige auf dem Gameboy gezockt haben, das lasse ich mir richtig doll und richtig schlecht ins Maul tätowieren und dann ist richtig...
Dann werde ich Post Malone 2.
Dann werde ich bekannt. So. Bei manchen hat es halt funktioniert, aber die Leute verstehen halt nicht, dass das eben dieses sogenannte halt USP ist, was die halt eben, woraus die aus dieser Masse rausgestochen haben. Ne?
Mhm.
Das funktioniert danach vielleicht nochmal, aber dann halt in anderer Form. Bands, keine Ahnung, was seit Kiss immer funktioniert hat, ist sich zu maskieren auf der Bühne, ne?
Ja.
Und das funktioniert immer noch. Sido hat das gemacht, Crow macht das, Slipknot haben das gemacht, keine Ahnung.
Sleep Token, gehypteste Band überhaupt.
Ja, zum Beispiel.
Ja.
So, und das ist halt so eine Geschichte. Es gibt schon so ein paar Sachen, die funktionieren auch dauerhaft so, aber am Ende des Tages musst du dir ja eigentlich deine Nische suchen. Und wie die aussieht, das musst du entscheiden. Das kann dir niemand...
Das ist aber eigentlich auch das Schöne, dass du das entscheiden darfst und solltest, denn niemand anderes kann dir deine Nische bauen. So, das musst du machen. Das ist ganz wichtig.
Ja, und dann nimmst du noch eine Prise von deinem eigenen Gusto mit rein und zack. Weißt du, das ist ja genau das. Also du kannst adaptieren, du kannst kopieren, du kannst dich aber auch einfach inspirieren lassen davon. Nimmst so ein bisschen deinen eigenen Bock, was du noch dazu hast und zack, mischt sich so ein bisschen dein neuer eigener Stil.
Und ich glaube, das ist das, was auch hinterher so die Quintessenz für Erfolg ist, nämlich einfach das zu machen, worauf man selber Bock hat und nicht danach zu gehen, so was funktioniert jetzt gerade so. Klar, ganz außer Acht lassen kann man das auch nicht so, aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass man eher erfolgreich wird, wenn man einfach das macht, was einem liegt, worauf man halt Lust hat und nicht das, was man denkt, was man machen muss, um jetzt davon zu leben, Erfolg zu haben, was auch immer.
Ja, nur so zum Beispiel, weil mich zum Beispiel ja immer ganz viele Leute fragen, wie entwickelt man irgendwie eine eigene Handschrift und so. Du setzt dich ja nicht hin und sagst, ich entwickle jetzt meine eigene Handschrift. Nee. Das kommt einfach, indem du Dinge probierst, auf die du halt Lust hast und du brauchst einfach ganz viel Zeit dafür. Du brauchst ein ganz großes Zeitfenster und einfach so ein bisschen dieses mal abwarten, was passiert. Weil wenn du mit einem Ziel da rangehst und sagst so, pass auf, ich entwickle jetzt meinen Stil. Entweder du bist halt adaptierst sehr viel andere Sachen und durchmischt einfach nur neu.
Ja.
Oder du kreierst etwas, was höchstwahrscheinlich funktioniert, aber was halt auf Basis von, ich weiß nicht, Sachen, die halt gerade erfolgreich sind, zum Beispiel. Ne? Du hast 3-4 Artists, die gerade durch die Decke gehen. Klar, wenn du die in einen Topf wirfst und da ein Design draus machst, wird es höchstwahrscheinlich auch gut ankommen. Eigene Handschrift, ist es dann aber halt nicht.
Hast du wahrscheinlich auch bestimmt ganz viel, ne? Dass du halt Leute siehst, die danach anfangen, dieselben Styles wie du zu kicken, so?
Ja, und da gibt's aber dann Leute zum Beispiel, also gerade in Süddeutschland, so, also da sind dann ganz viele so in einem alten Studio, wo ich halt angefangen habe, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, dann kommen dann immer so neue Artists da rein und dann gucke ich mir die halt manchmal an und dann denke ich mir auch ganz oft, und das soll jetzt auch wirklich gar kein Hate sein oder so, aber dann denke, also ich selber erkenne ja meine Sachen am besten.
Ja, ja, klar. Ne?
Also wie ich irgendwie, weiß nicht, jetzt richtig, richtig banal, was alle machen, keine Ahnung, wie ich eine Pfingstrose schattiere. Mhm. Jeder schattiert Pfingstrosen, ja, sag ich mal, jeder Tätowierer, jede Tätowiererin. Aber ich weiß, so weil ich das eben selber gemacht habe, was da so mein Gedankengang ist.
Ja.
Und dann sehe ich natürlich auch, wenn das jemand einfach nachmacht.
Ja.
So. Und da ist mir das schon oft aufgefallen. Aber da muss ich auch sagen, es gibt Leute, die bringen da ihre eigenen Sachen dann mit rein. Und das ist geil. Lass dich inspirieren, mach, alles geil. Also, und dann, wir sind seit einem Jahr dabei, gib denen mal 5 Jahre, dann hast du auch deinen eigenen Salat.
Das habe ich zu Kilian, zu meinem Azubi dann auch gesagt, nämlich, dass du, dein Stil entwickelt sich aus der Summe der Eindrücke, die du hast, plus dem, was du halt hinterher noch draus machst. Ne? Ja. Und wir alle, das, was ich mache zum Beispiel, das ist auch in größten Teilen inspiriert von anderen Leuten, keine Ahnung. Als ich noch mehr Sachen außer Schrift gemacht habe, dann holst du dir die Fingerwaves von dem. Die findest du halt cool. Dann machst du den Flow von dem. Dann guckst du an, wie hat der und der das Auge schattiert. So, ah, okay, das mache ich, das übernehme ich so einfach. Eine japanische, eine klassische Tattoo-Ausbildung ist nur so, da kopierst du die ersten Jahre erstmal 1:1 den Meister. Und dadurch kommt irgendwann so ein Verständnis. Und deswegen ist es auch nicht schlimm, das zu machen. Mhm. Was ich schlimm finde dabei, ist es zu machen und so zu tun, als würde man es nicht machen und dann eben die Leute irgendwie zu exposen, die dann eben auf demselben Weg gerade sind, weil man der Meinung ist, dass man besser ist als die. Das finde ich halt richtig schwach.
Ja, 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 ja.
So. Aber am Ende ist das doch so, wie es bei allen so ist. Du lässt dich inspirieren. Natürlich haben wir bei Mucke zum Beispiel, du wirst das sicherlich auch kennen, bei Mucke haben wir das früher auch gemacht. So, wir haben uns unsere geilsten Bands rausgesucht und dann,
ne? Logo.
Brauchen wir einen Moshpart, ja sicher, ne?
Ja, ja. Also machen wir so ein Springtempo bei,
ja, genau.
Wir springen wie bei Slipknot.
Ja, ja, genau, so.
Natürlich, ja. Same. Das ist im Metalcore immer noch so, die versuchen immer noch alle zu klingen wie Bring Me the Horizon 2013. Nein. Manche. Nein, aber natürlich.
Da spalten sich die Geister bei uns beiden, was Metalcore angeht, aber das ist nicht die Plattform dafür.
Ja, das stimmt.
Bring Me the Horizon und, na egal.
Habe ich nie gehört. Ich war eher so immer Team Unearth und As I Lay Dying.
Guck mal, da habe ich doch meinen Freund hier.
Nein, aber die waren ja auch, also schon weit vorher im Game mit dem, was der originale Metalcore ist.
Der originale Metalcore ist für mich ja aber sowas wie As I Lay Dying, Darkest Hour und so.
Ist es ja auch.
Aber für dich, weil du einfach auch vielleicht ein bisschen jünger bist, ist.
Das stimmt wohl.
Ist so Bring Me the Horizon. Aber das ist ja auch gut und jeder. Also es ist ja auch gute Musik, absolut. Da will ich jetzt gar nicht haten oder so. Ne? Also es ist sehr, sehr, sehr gute Musik. Aber ich glaube, bei Metalcore gehen die Meinungen ein bisschen auseinander, was Metalcore ist.
Ja, die Metal-Leute hassen sich doch eh untereinander.
Ja,
da ist einer realer als der andere. Das ist nicht true so, ne? Du hast nicht damals...
Alter, Metal ist eine unfassbar offene Musikrichtung an sich, nach außen hin. Aber untereinander ist das so selbstzerstörerisch teilweise, wo man sich denkt, ey, lass die Leute doch einfach machen.
Ja.
Das ist wahr.
Crossover fandet ihr damals schon scheiße, findet ihr jetzt wieder scheiße, ja, aber ganz ehrlich, so, im Schlafzimmer hört ihr das auch.
Ja, klar. Ihr habt sicherlich auch in euren Spotify-Lieblingssongs irgendwie so 1-2 Dinger davon.
Ja.
Von den
ja.
Sachen, die, also ja. im Sinne von den Sachen, die ihr kacke findet, so, ne, so.
Ja.
Hä, absolut.
Jeder.
Ja, klar, also eigentlich ist das voll, mein Spotify ist voll mit Sachen, die ich eigentlich scheiße finde. Also die, nein, nicht die Scheiße. Nein, stopp. Ich stehe ja dazu, aber es gibt ja viele Leute, die immer noch, für die ist sowas wie ein Guilty Pleasure halt so ein Ding. Ne? Ja. Und für mich denken, ja, ich höre halt Bad Bunny. Also für mich ist das kein Guilty Pleasure. So, ich stehe halt dazu und viele Leute würden mein Spotify sehen und sich denken,
wild.
Wo ist das coole Hardcore-Kind?
Ja, genau,
ja,
richtig.
Ja.
Passiert. Und ganz ehrlich, da sind wir auch wieder bei
Authentizität.
Authentizität, bam. Dass du halt einfach nicht dich... Also, wen interessiert's, was du für Musik hörst, Alter? Jetzt mal ganz ehrlich, ne?
Wenn du dich darüber definierst, was du Musik hörst und nichts anderes hast, dann tust du mir eher leid.
Ganz genau, ganz genau.
Aber wenn wir schon bei Sachen sind, die wir scheiße finden oder die andere scheiße finden, wir haben ja die Kategorie wütend und wöchentlich und du bist der erste Gast tatsächlich,
wirklich?
Der die mitmachen darf.
Ja.
Wir haben die immer einfach nur zu zweit gemacht.
Zu zweit gemacht.
Aber wir würden jetzt gerne
von dir hören, was diese Woche oder in irgendeiner Woche, aber diese Woche halt akut, was macht dich wütend, beziehungsweise worüber kannst du dich richtig aufregen und was erntet Kritik von dir?
Politik.
Geil.
Geil, okay.
Also ich bin ja jetzt auch schon, seit 2,5-3 Jahren bin ich Cannabis-Patient. Ich gehe da ja auch relativ offen mit um. Mhm. Und die Leute haben es ja auch mitgekriegt, dass jetzt im Bundestag beschlossen wurde, dass tatsächlich diese ganze Geschichte entkriminalisiert werden soll. Ich möchte das hier übrigens ganz kurz, ich kenne ja eure Hörerschaft nicht, ich möchte das nicht glorifizieren, das ist meins. Das muss nicht euers sein und lasst die Finger davon, wenn ihr noch nicht volljährig seid und überhaupt so. Aber das ist eine Geschichte, die ich überhaupt nicht verstehe. Es geht durch den Bundestag. Man entschließt sich dazu, diesen doch für Deutschland sehr revolutionären Schritt zu machen. Und dann mauern ausgerechnet die Parteien, die das seit Ewigkeiten auf dem Zettel haben, die Grünen und die SPD, weil man sich jetzt dann doch beeinflussen lässt und Angst hat davor, dass die Wähler, natürlich gibt's Kritik, weil das ist was Revolutionäres, auch da wieder, man geht an der Reihe vorbei und man macht was, was wirklich sinnvoll ist, weil mir kann keiner erzählen, dass es sinnhaft ist, dass Leute wegen 0,5 Gramm Eigenbedarf irgendwie Anzeigen kriegen. Das Justizsystem beschwert sich jetzt darüber, dass Amnesieverfahren jetzt laufen müssen, so, und dass sie jetzt wieder arbeiten müssen, ne, weil jetzt natürlich die ganzen Verfahren alle nachträglich halt annulliert und fallen gelassen werden. Und das ist eine Sache, wo ich sagen muss, ich habe einfach jetzt so wirklich in den letzten 3-4 Jahren so ein bisschen meinen Glauben in die Politik einfach verloren, weil das ist meiner Meinung nach so ein bisschen so zum Selbsterhalt. Die feiern sich da alle gegenseitig. Das ist so ihre Bubble. Die haben aber mit dem richtigen Leben nichts zu tun. Wenn das von AfD und CDU kommt, die so tun, weißt du, der eine lässt sich sein eigenes Bier zum Wahlkampf brauen, die bekacheln sich da alle beim Oktoberfest, kotzen in die Ecke, grapschen irgendwelche Mädels an, weißt du, und benehmen sich einfach wie die letzten Hurensöhne, muss man jetzt einfach sagen. Ja. So. Und wollen mir dann erzählen, dass ich aber kriminell bin, weil ich gerne einen Joint rauche oder so, weißt du?
Ja.
Das ist so eine Geschichte, die für mich absolut unverständlich ist und keine Ahnung, ein Trigger-Thema bei mir ist immer Politik, weil ich es halt eben nicht verstehe, wie weit man vom richtigen Leben weg sein kann, um über solche Sachen zu diskutieren. Weil man einfach ganz klar merkt, ihr habt in eurem Leben offenbar, ihr seid so weit weg von dem richtigen Leben, dass es eigentlich krass ist, dass wir euch entscheiden lassen dafür, was hier an der Basis sozusagen passiert.
Ja.
Das ist jetzt, ich hab auch drüber nachgedacht, ob ich das sagen soll, weil es halt eben einfach so, es ist jetzt kein nicht weltbewegend oder so. Und ich, da als Patient ist mir das eh egal. Da habe ich schon die Legalisierung für mich. Und ich brauche mir auch keine Sorgen zu machen, meine Fleppe zu verlieren. So.
Ja.
Aber es ist halt so, ich finde das einfach, das ist richtiger Quatsch. Anstatt zu sagen, wir machen das und jetzt wollen die das ein halbes Jahr rauszögern. So.
Ja.
Ja, weil jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir das machen. Und du denkst dir so, ja, aber der Tisch wird ja nicht leerer. Da kommen ja jetzt noch ein halbes Jahr Verfahren hinzu bei euch. Und also da habt ihr ja auch nichts gekonnt. So, jetzt müsst ihr halt was tun und dafür habt ihr hinterher dann auf lange Sicht gesehen Ruhe. Also es ist nur kurzfristig gedacht und ich habe einfach die Befürchtung, dass es jetzt einfach am langen Arm verhungern gelassen wird. So lange, bis dann die nächste Bundestagswahl ist, die leider wahrscheinlich wieder konservativ ist, dann passiert hier erstmal gar nichts Progressives mehr.
Ja,
das
so
nervt.
Absolut, naja, aber bin ich absolut bei dir. Aber ich finde immer, der Bezug zum Spezifischen, also fehlt einfach total. Also du hast du hast jemand, der kümmert sich primär um Agrarwirtschaft und hat aber Konzernrechnungslegung studiert, zum Beispiel. Und das ist auch genau dasselbe so. Da fehlt die Praxis und der Bezug zur Realität einfach. Und da bin ich voll bei dir, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dass mir das zu absurd oder einfach zu... Ja, es ist einfach zu weit entfernt.
X-beliebige Leute werden in x-beliebige Positionen gesetzt und das ist das Problem. Und man kann auch nicht von den Leuten verlangen, dass sie sich binnen 4 Jahren in ein Thema, was sie vorher nie gehabt haben, so, guck dir, bestes Beispiel, Verteidigungsministerium, so, das hat die von der Leyen gemacht, die hat 7 Kinder, die war vorher Familienministerin. Mit 7 Kindern bist du eine verdammt gute Familienministerin, könnte ich mir vorstellen, weil da weißt du, was abgeht. Da kennst du die Probleme.
Safe.
So. Wie man von da aus, weißt du so, das sind so Sachen, die verstehe ich halt nicht. Das ist halt so eine Systemgeschichte. Und das ist so eine Sache, die man gerade auch in Ostdeutschland viel mitkriegt, dieser Verdruss. Das, was dann am Ende dabei rauskommt, das Cannabis ist jetzt ein Thema, ne? Aber da könnten wir jetzt noch stundenlang drüber reden. Ich probiere mich da jetzt nicht reinzusteigern. Aber das ist halt so eine Geschichte, das kriegt man dann mit. Und gerade in so strukturschwachen Regionen, wie Ostdeutschland halt zum Beispiel ist, fangen die Leute dann auf einmal an, so ein bisschen komisch zu werden und zu sagen, ja, warte mal, aber die AfD erzählt mir irgendwas, was... was ich hören will. So, die sprechen das halt an.
Klar.
Und die geben mir den Eindruck zum Beispiel, den muss man ja sagen, ne? Den Eindruck, weil es ist halt immer leicht, einfach nur das Gegenteil von dem zu machen, was die Politik macht. Ja. Damit erreichen die dann aber die Leute. Und deswegen muss ich sagen, bin ich richtig enttäuscht von dem, was hier politisch läuft in dem Land. Und dass man vor allem, dass es auch, wo du dir denkst, so eigentlich, ihr seid doch auch zu einem Großteil studierte, gebildete Leute. Da müsst ihr euch doch im Klaren drüber sein, was das bedeutet. Was ist, also wie kommt man da drauf, weißt du? Ich meine, das ist eine gute deutsche Tugend, sich über Politik aufzuregen. Und ich bin sicherlich als Tätowierer der Letzte, der darüber sein Maul aufreißen kann. Solange, bis ich in 5 Jahren Oberbürgermeister von Jena bin.
Das habe ich auch mitbekommen.
Vote.
Das habe ich auch mitbekommen.
Ich lasse es jetzt hier schon mal fallen.
Geil, geil.
Okay. Go vote. Das ist richtig
Wann
gut.
Wann ziehen wir nach Jena?
Na dann.
Geil.
Dann ist... Dann läuft einiges anders, Freunde. Das kann ich auch sagen.
Herrlich.
So. Nein, aber ich finde, das ist einerseits eine gute deutsche Tugend und wer ist man selber, sich drüber aufzuregen, ist schon jemand, weil wir leben in einer Demokratie und das ist halt,
Aber mir steht es ja auch frei, mich in die Politik zu begeben und was daran zu ändern.
Das ist wichtig, ja, natürlich. Beschweren und nichts machen ist auch schwierig, aber ich finde es trotzdem richtig zu sagen, ich möchte hier Probleme ansprechen.
Ja.
Und wenn mir etwas nicht passt, das anzusprechen, das ist absolut legitim. Und ich finde, ob man jetzt Cannabis als Beispiel nimmt oder etwas oder
wir haben alle wir sind alle Unternehmer, das heißt, wir kennen das halt auch, ne? Wir wissen, wie ineffizient der deutsche Staat mit seiner Kohle umgeht. Die reißen bei uns vor der Tür 3-mal die komplette Fußgängerzone auf, wo ich mir denke, keine Ahnung, wer das jetzt bestimmt hat. Eine Sache kann ich euch sagen, wenn ich das leiten würde, so, dann würde das einmal aufgemacht, dann wären alle am Start, dann würde das gemacht werden und danach wäre die Geschichte zu und dann Feierabend. Aber dadurch, dass es halt, Steuergeld ist immer da, weißt du, wir werden schon mega geschröpft, so, und dann sagen die halt einfach, wisst ihr was? Und vor allem wird ja dann so getan, als wenn ich jetzt, also oder wir als Einzelunternehmer, als wenn wir jetzt Konzerne wären, die sich morgens einfach nur entscheiden müssen, so, okay, fahren wir jetzt mit einem Bentley oder mit einem Lambo zur Arbeit. Mhm. So, ne?
Dass das
aber das Rückgrat ist auch von Deutschland, dass diejenigen auch die sind, die halt eben hier Arbeitsplätze schaffen und nicht alles irgendwelche geldgierigen Arschlöcher sind. Die gibt's auch, keine Frage, so, ne? Aber es gibt auch Leute, die probieren den ganzen Kack hier zusammenzuhalten.
Ja.
Und das wird einem krank schwierig gemacht. Ja. Und wenn das so weitergeht, muss ich wirklich sagen, sehe ich ganz, ganz dolle schwarz. Vor allem, weil ich nicht weiß, wie man dieses absolut verkorkste System so hin wieder gerade biegen kann, dass es wieder Bock macht für alle Beteiligten. Egal, mit wem du sprichst. Alle haben die Schnauze voll. Das ist doch scheiße.
Alle haben die Schnauze voll. Und ich glaube auch, die Personen, die es gerade biegen könnten, weil sie eben in den Machtpositionen sind, wissen es auch nicht mehr.
Nee,
und verlieren sich dann
nicht.
In Macht
genau.
Spielen richtig. Innerhalb der Parteien, zwischen den Parteien. Und
das ist
versuchen
diese Bubble,
dann,
das meine ich. Da geht es darum, wie kann ich mein... Entschuldigung, wenn ich...
Alles gut, nein, alles gut.
Da geht es darum, wie kann ich meinen Stand innerhalb der Partei sichern. Man zieht seine eigene Agenda durch, aber nicht die für das Gesamtwohl. Das heißt, da geht es um politische Spielchen, da geht es nicht um die Allgemeinheit. Das hat Felix Lobrecht irgendwann mal gesagt.
Ich wollte darauf hinaus. Geil.
Bei Hotel Matze, und der Mann hat absolut recht damit, mit dem, was er gesagt hat. Einfach so, wie kann man denken, dass die Leute sich für diese parteipolitischen Spielchen interessieren, die wollen Antworten für ihre Probleme haben. Und das wird nicht geschafft.
Genau, und dann ist klar, dass wenn eine Partei, die offensichtlich rechtsextrem ist, daherkommt.
Thüringen sowieso.
Und vermeintlich einfache Lösungen bietet zu komplexen Problemen. Für einfache Leute, auch meistens klar. Das ist dann so, natürlich hört man da drauf. Und da kann niemand sich aus der Verantwortung ziehen und sagen, ja, wir haben damit aber, wir haben denen kein Futter geboten. Wenn Olaf Scholz auf dem Spiegelcover ist, mit der Headline, wir müssen mehr abschieben, wie viel Futter ist das bitte?
Und das ist die Geschichte, die mich so wütend macht, weil ich mir dann denke, so, ihr habt den Kern des Problems nicht verstanden. Und das ist wieder, weißt du, da kann man eine Brücke ziehen zu dem, was wir vorhin gesagt haben mit dem USP.
Ja.
Das ist das AfD-USP nach dem Motto, Absolut. Wir haben alles wieder so wie früher. Früher war alles besser, Spoiler war es nicht. Und die Leute, die wählen, werden das als allererstes mitbekommen. Wenn das wirklich in Thüringen der Fall sein sollte, freue ich mich schon darauf, weil ihr habt diese Politik dann auch verdient, die dann gemacht wird.
Absolut.
So. Die Leute, die das gewählt haben, ne, dann wird erstmal schön die Stütze gestrichen, so, dann heißt es wieder an die Arbeit, dann haben wir keine Dummen mehr, die dann für uns irgendwie die Drecksarbeit machen, dann muss Rüdiger wieder selber an die Schippe und dann wollen wir mal sehen, wie geil ihr das dann noch findet. Ne?
Ja.
Das ist auch so eine Geschichte. Aber aber was ich damit meine ist, die denken halt, okay, was ist jetzt gerade on vogue? Wir müssen gegen Ausländer sein. So, weil das ist, damit kriegen wir die Leute. Nein, ihr müsst euch um die scheiß Probleme der Leute kümmern und ihr müsst denen den Eindruck vermitteln, dass ihr den Unterschied machen könnt und denen zuhört. Das kann man auch auf eine vernünftige Art und Weise machen. Da muss man nicht ins selbe Horn blasen, weil dann, das ist doch eigentlich erbärmlich, wenn man keine eigenen Ideen hat, außer zu sagen, wir fordern jetzt dasselbe wie die AfD, um uns damit zur Alternative zu machen. Spoiler-Alarm, es wird nicht passieren.
Wird nicht funktionieren, Alter. Nein, natürlich nicht.
Ja, Alter. Das ist eben so eine Geschichte, da denke ich mir halt auch, ne, auf der einen Seite, ich hätte schon Bock darauf, irgendwann auch Politik zu machen, einfach weil ich denke, dass mein Stiefvater sagt das immer so, ja, hör auf, dich zu beschweren, so, dann geh in die Politik. So würdest du wahrscheinlich auch gar nicht mal so schlecht hinpassen, so. Und dann denke ich mir halt aber auch, ja, aber jetzt gerade noch nicht. Das mache ich, wenn ich so meinen Schnitt gemacht habe, so, und dann wirklich sagen kann, ich kann auch aus Erfahrung zählen. Ich meine, ich bin 34 Jahre alt, was habe ich vom Leben gesehen? Gar nichts, so, ne?
Ja.
Und, aber trotzdem finde ich, ist das so eine Geschichte, wo wir wirklich aufpassen müssen und was auch. Wir sind doch eigentlich ein cooles Land. So, wir haben viele Ideen. Wir sind eigentlich, haben wir es hier doch wirklich gut. So, und das ist so eine Geschichte, wo ich mich dann frage, warum müssen alle Leute dann abgefuckt sein, so wie es hier läuft, obwohl das eigentlich gar nicht sein müsste, wenn man sich halt mal wieder so ein bisschen darauf besinnt, wo man eigentlich herkommt, ja, so, ne? Und absolut, was halt wirklich wichtig ist.
Was halt auch wichtig ist, dass du das ansprichst, das ist mir noch ganz wichtig. Wenn du sagst, ich bin jetzt 34 und habe noch, also die Erfahrung muss ich erst noch mitbringen. Ja, einerseits ja, aber du bist halt eine Person, und das gilt für jede Person, die in die Politik geht, aber halt aus dem Mittelstand kommt, ja, aus der Bürgerschaft, die geht dann im Optimalfall in den Bundestag,
ja,
in den Bundestag, und das Erste, was passieren wird, ist, es wird darauf geguckt, welche akademischen Titel hast du, was, ja, da ist dann auch wieder so, wieso ist das so wichtig, wenn diese Person tatsächlich mal realistische Beispiele gefühlt hat, die mitbringt in die Entscheidungsfindung, anstatt einfach nur einen Doktortitel zu haben.
Vielleicht würde diese Person in einer Pandemie, wo man nicht arbeiten kann als Tätowierer, zum Beispiel diese Branche nicht als Freizeitaktivität einstufen.
Ui.
Zum Beispiel, ne? Wie das der Fall in Bayern war. Jetzt mal einfach nur ganz kurz, um auf das Thema zurückzukommen. Das ist halt, also realitätsfremder kann das nicht sein.
Nee.
Ich meine, du hast kein Frühstück, du kannst nicht deine Miete nicht zahlen und nicht essen. Ja. Das haben wir alle durchgemacht. Wir müssen jetzt auch nicht wieder dieses Thema so doll aufrollen. Aber würde da einfach nur ein Mensch, der sich so ein bisschen damit beschäftigt, einfach mit selbstständigen kleinen Unternehmen, jo, würde das nicht als Freizeitaktivität
gleichsetzen
mit einem Zirkus?
Ich kann ja nicht sagen, und selbst im Zirkus, ich kann ja nicht sagen, so, nur weil das nicht mein Ding ist, haben die keine Existenzberechtigung.
Genau.
So, ne? Die Welt ist super divers, zum Glück, und ist auch in Deutschland. Es gibt ganz viele Leute, die mit den Sachen, wo niemand denken würde, dass das, keine Ahnung, ich habe einen Kunden, die stellen so Schutzüberzüge für irgendwie Möbel und Grills und so her. Die haben, keine Ahnung, 20 Angestellte oder so. Das hätte ich nie gedacht, dass das so ein
Crazy,
Markt ist,
ja,
weißt du,
ja,
solche,
ja,
Sachen. Wo ich mir dann halt aber auch denke, wer bin ich denn jetzt zu bewerten, so, ja, das ist Quatsch, womit du deine Brötchen verdienst.
Genau.
Schön, dass du das so siehst, aber das, hier geht's nicht um deine Meinung, sondern hier geht's um das Allgemeinwohl, und da zähle ich halt mit runter. Mir ist völlig klar, dass unser Beruf, den wir haben, absoluter Quatsch ist,
ja,
im Sinne von unnötig.
Ja.
Kultur kann man sich jetzt drüber streiten, und die Leute, die wir haben, die wirklich dann Anliegen haben, wo es irgendwie um Andenken geht, denen man hilft mit ihrem Psyche damit, indem man die halt tätowiert. Das ist ja nun auch Teil des Jobs. Macht's das dann auch irgendwie für einen selber wichtig? Und auch diese Leute müssen halt mal, jeder muss sich doch eigentlich ernst genommen fühlen damit, egal wie nichtig das am Ende ist. So, weißt du?
Ja.
Absolut.
Wenn man damit Geld verdient, scheint es genügend Leute zu geben, die das auch für wichtig erachten. Ne?
Ganz genau.
Und das ist halt so eine Geschichte. Wie gesagt, ich verstehe es nicht.
Ja, und würde zum Beispiel auch jemand mal Politik machen, der, keine Ahnung, in Bezug auf die ganze Kultur- und Kunstbranche einfach ein bisschen Bezug dazu hat, dann würde er auch klassische Musik einfach gleichsetzen mit, was weiß ich, Power Metal. Also einfach nur, dass man die ähnliche Subvention...
Ernste Musik und Unterhaltungsmusik.
Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Es ist halt komplett ganz kategorisiert in ernst und nicht ernste Musik.
Ja.
Und wer zur Hölle gibt denn diese Berechtigung daraus, dass das so ist.
Warum darf ich denn als Covermusiker in die Künstlersozialkasse, aber als Tätowierer nicht? Weil als Covermusiker bin ich ja eigentlich Handwerker. So, da mache ich nämlich geistiges Eigentum von anderen Leuten und zock das nach.
Komplett reproduzierend.
Cool. Ja, genau. Ja. Aber als Tätowierer bin ich Kunsthandwerker. So, wo ist der Unterschied? Ich mache meine eigenen Designs. Ne? Das heißt, bin ich ja eigentlich im klassischen Sinne Künstler. Das ist aber, das meine ich eben, das ist so ein strukturelles Problem. Wir haben eine riesige aufgeblasene Verwaltung einfach hier in Deutschland so, die alle, weiß ich nicht, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass in ein paar Jahren einfach 80% beim Staat arbeiten so, ne? Oder dann halt, vielleicht müssen wir dann wirklich über bedingungsloses Grundeinkommen reden, worüber ich, was ich übrigens auch gar nicht verkehrt finde. Mhm. So, aber es ist halt einfach so, dass diese Prozesse halt einfach so waren, dass du hast hier, bis so ein Entscheidungsprozess getroffen wird, dass Deutschland ist so ein Kompromissland. Und was ist ein Kompromiss? Das ist eine Lose-Lose-Situation, weil am Ende niemand das kriegt, was er will. Und da auch niemand die Eier in der Hose hat, ich sage das jetzt mal, die Frauen natürlich dann das, was die halt haben, sondern keine Ahnung. Auch Eier, die haben auch Eier.
Ja.
Mehr sogar als wir.
Ist ja. So. Und so. Voll geil versteckt.
Ja, und dann einfach mal sagen so, ja, ich weiß, das ist jetzt erstmal anders und wir müssen uns jetzt umstellen dafür, aber witzige Geschichte, danach wird's besser. Weil das ist, das tut jetzt einmal kurz weh, ne, aber dann kommen wir wieder auf den grünen Zweig.
Absolut.
Und das würde ich mir einfach wünschen. Und aber wie gesagt, ich glaube, das System ist in sich so geschlossen und so, das ist so eine Riesenmaschinerie.
Schwierig.
Das ist mega schwierig.
Unfassbar schwierig.
Aber ich muss sagen, tatsächlich, das war nicht nur wütend und wöchentlich, das war auch sehr erfrischend, dass man das einfach auch mal außerhalb seines eigenen Kopfes hört. Ja, weil man denkt sich das so oft, das kann doch nicht sein. Und man ist so oft, fast wöchentlich, also ich muss ja, man hat ja die letzten Folgen mitbekommen, was bei mir so abging, aber wie oft sitzt man zu Hause und denkt sich, das kann nicht sein, es reicht. Das kann nicht sein, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen.
Egal, wenn du mit den Leuten sprichst, die halt selber Unternehmen haben und wie gesagt, wir reden hier nicht, als Selbstständiger, als Unternehmer ist man nicht zwangsläufig Millionär und Konzernchef. Es gibt auch Unternehmer, die haben Firmen und leben von 500 Euro im Monat.
Ja.
So, ne? Mhm. Schaffen Arbeitsplätze und geben ihr Bestes so und dann wirst du halt nur in die Eier getreten dafür, so, weißt du, zum Beispiel auch, dann werden Leute gefordert, so, dann Mindestlohn, ne, auf 14 Euro hoch, wo ich mir denke, cool, finde ich gut, die Leute sollen alle anständig bezahlt werden für die Kohle, ich finde es richtig kacke, dass die Bahn zum Beispiel dann einfach, warum man nicht einfach sagt, wisst ihr was, wir haben genügend Kohle über, ihr werdet einfach fair bezahlt.
Offensichtlich, wenn sich so viele Boni auszahlen.
Ja, weißt du, wo ich mir denke, dann kriegen die jetzt halt einfach nur noch 20 Millionen und keine 40 mehr, so, ne, damit kommst du auch einen guten Monat rum, so, selbst wenn du dich die ganze Zeit mit Koks und Nutten irgendwie dir gut gehen lässt, so, dann mach das doch. Ich kann das nicht. Ich kann mir nicht leisten, jemanden Vollzeit einzustellen. Und ich muss mir halt umständlich irgendwelche Workarounds suchen, weil ich halt einfach sage, ich finde es in dem Sinne auch von mir, ich komme mir schäbig vor, dass ich nur Mindestlohn zahlen kann. So, wo ich aber einfach sagen muss, ich kann das nicht anders. Genau. Es ist mir finanziell nicht möglich. Dann haben wir uns die Gesellschaft so rangezogen, dass alles Leute, nicht alles Leute sind, aber zu einem Großteil Leute sind, die halt denken, das Geld wächst auf Bäumen und ich kriege eine Gehaltserhöhung so, weil ich morgens aufgestanden bin. Das muss ja jedem klar sein. Die haben dann in ihren Büros so Zettel hängen, wo drauf steht irgendwie, wir sind hier auf Arbeit und nicht auf der Flucht. Wo das völlig abgekoppelt ist voneinander, so, dass die Arbeit, die machen, egal was das ist, wichtig ist, weil das ein kleines Zahnrad ist und ohne, dass man das halt macht und auch mit einer gewissen Passion, das meine ich eben mit Spaß. Ich würde auch gerne die ganze Zeit rumhängen zu Hause, so kann ich aber nicht.
Ja.
So, weißt du, da muss man einfach zusehen, dass man irgendwie den Leuten auch einen Anreiz gibt zu sagen, okay, du bist wichtig mit dem, was du machst. Du bist nicht einfach nur ein Konsument, der seine Kohle kriegt, so und dann irgendwie abtrabt, den ich rausschmeißen kann, wenn ich will, sondern du bist wichtig für die Arbeit, die du machst. So, und wir tragen alle dazu bei mit allem, was wir machen. Und wenn es irgendwie, keine Ahnung, Regale einräumen beim Rewe ist oder so, dafür, dass die Leute hier eine gute Zeit haben. So. Und das ist so ein bisschen uns abhanden gekommen, finde ich.
Absolut, involvieren ist uns abhanden gekommen. Einfach involvieren
in Prozesse. Es ist so abgekoppelt, Gesellschaft und Wirtschaft. Das eine funktioniert ohne das andere nicht. Und das ist auch richtig, das macht mich auch wütend, was das von den Medien so kommuniziert wird. So nach dem Motto, du wirst halt hingestellt, du musst dich halt schämen dafür, dass du halt einen Gewerbeschein hast, weil du ja der böse Unternehmer bist. Das finde ich richtig kacke.
Das ist kacke, ja. Das ist wahr, in anderen Ländern tatsächlich. Das ist auch ein sehr schöner Ansatz. Kriegst du Starthilfen bzw. Subventionen, wenn du jetzt zum Beispiel, also klar, das kannst du bei uns auch beantragen, aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Café aufmachst in einem bestimmten Land, von dem ich jetzt rede, ist das erstmal, ja, also es wird gesehen als Mehrwert für die Stadt. So, du machst ja was Gutes, wegen dir kommen jetzt noch mehr Touristen, weil wir haben einen geilen Cupcake-Laden hier, keine Ahnung. Und also die Denke daran ist anders. So, ich mach dir das erstmal leicht, weil du gibst uns ja was Gutes. Unser Stadtbild wird besser und diverser und wir haben mehr Möglichkeiten, wir haben mehr Cafés, wir haben mehr Tattoo-Studios.
Wir supporten Leute, die Ideen haben.
Genau, so. und klar, dann du musst natürlich dann auch deine ganzen Steuern zahlen und so, aber der Anfang, ja. Der Anfang wird dir leichter gemacht. Und ja. Bei uns ist es genau andersrum. Der Anfang ist sehr, 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 sehr schwer.
Ja.
Und irgendwann mal wird es leichter. Aber auch nur, weil du Erfahrung sammelst, selber.
Die deutsche Mentalität dazu ist, alles das, was du außerhalb der Norm machen willst, ist erstmal Quatsch. So, das heißt, wir schmeißen dir richtig viele Steine in den Weg, ziehen dich ab bis zum geht nicht mehr. Wir sagen erstmal, ja, okay, du willst dich selbstständig machen. Ja, gucken wir erstmal, ne? So, es gibt auch Förderungen und so ein Kram, habe ich nie in Anspruch genommen, so, außer jetzt halt während Corona musste ich, ging ja nicht
klar,
anders.
Ja.
So, und dann wirst du halt erstmal so hingestellt, ja. Ja, gucken wir erstmal so, dann kriegst du halt auch wieder wie bei gemischtes Hack so diesen grauen Zettel, wo so in diesem Beamtendeutsch halt hier das draufsteht, was aussieht wie so ein Strafbefehl, weißt du? So, und dann sagen die dir hinterher so, ja, wir glauben nicht, dass das was wird. Wir wollen halt, dass du bei Rewe an der Kasse arbeitest so, ne, und dich nicht selbstständig machst. Und dann, wenn man dann genügend Hände gefüttert hat, IHK zum Beispiel ist so eine Geschichte, ja. Weiß ich nicht, die zahlen ja natürlich auch, wir zahlen die ja abhängig von dem, was wir verdienen, ne? Die machen ja auch richtig viel für uns, die schicken mir zum Beispiel monatlich dann die BGW-Ausgabe, das ist wieder wer anders, glaube ich, oder ist das? Ich glaube, das ist auch von der IHK, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das fliegt sofort in Müll, das ist ein Abo, wo ich nie drum gebeten habe, was ich auch irgendwie kritisch finde, in heutigen Zeiten noch Totholzmedien zu verwenden, aber gut.
Ja.
Müssen die wissen. Und dafür sagen die, du, pass auf, Sebastian, lief ja bei dir. Dann gib uns mal keine 50 Euro dieses Jahr, gib uns mal 300 Euro. Absolut. Dann kommt das Amt, sagt noch hier, will die Steuer haben, die Steuer haben, die Steuer haben. Dann machen die dich richtig nackig, wenn du was hast, was funktioniert, damit die dir hinterher sagen können, wenn du dann aufgibst und sagst, fickt euch, ich mach jetzt mal mach mein Gewerbe ab, dann sagen die, Süße, haben wir dir doch gedacht,
dass das
nicht
wird.
Und das Problem liegt nicht an mir.
Aber du musst doch auch wirklich einen kleinen 30 Euro zahlen fürs Abmelden.
Ja, ja, natürlich.
Ja, ja, voll.
Viel schlimmer finde ich die Kirche, Alter.
Das ist geil. Alter, 55 Euro Austritt.
Das ist so krass. Sagen Sie das dann auch dem Finanzamt und so? Ja, eigentlich schon. Was passiert? Finanzamt bucht mir Kirchensteuer. Ich so, nö. Das bin ich nicht mehr drin, Leute. Da hat die wohl jemand wieder nicht kommuniziert.
Ey, ich finde, wir reden hier, wir lachen so in den Medien immer so, ja, hier die fundamentalistischen muslimischen Staaten und so, wo Religion und Staat nicht getrennt ist, so, wir heben Kirchensteuer. Was zum Teufel hat die fucking Kirche in diesem Staat zu suchen? Soll ja jeder glauben, woran er will, weißt du, wie ich meine? Finde ich auch in Ordnung. So, jeder sein Glaube, jeder soll das machen, worauf er Bock hat. So, da glaube ich wirklich tief dran. Aber ich sehe es nicht ein, dafür automatisch dann Kohle zu bezahlen, weil als ich in diese Konzession reingeboren wurde, hat mich keiner gefragt.
Exakt.
Hinterher, klar, habe ich mich konfirmieren lassen für die Kohle.
So. Ja, same, ja, hat ne? jeder.
Ja, same.
Mein erstes MacBook.
Oh, ist so. mein erster Verstärker.
Ja, so, weißt du. Und dann sagst du halt hinterher, aber auch, wisst ihr was, ich habe mir jetzt gerade mal angeguckt, so was ihr hier monatlich von mir kriegt, ja. was ihr halt generell macht. Und da sage ich mir persönlich lieber, da spende ich das Geld lieber.
Nee.
Und dann sagt die mir in Jena, erstmal Standesamt, ja, ihre Geburtsurkunde brauchen wir dafür. Wo ich mir denke, ich habe doch einen Personalausweis. Ich bin ja offensichtlich da, existent.
Mich gibt's.
Und ihr wisst das ja auch offensichtlich, ne?
Ja.
Wofür brauche ich die? Und dann hat die mir gesagt, ja, steuerlich wird das erst nach 3 Monaten wirksam. Wo ich mir denke, das ist eigentlich noch ein Grund, warum ich müsste eigentlich wieder eintreten, dass ich nochmal austreten kann dafür, weißt du?
Ja, voll.
Das reicht einfach nicht. Du wirst hier geschröpft bis zum geht nicht mehr. Jetzt habe ich mich doch so doll aufgeregt.
Alles
so,
gut, das ist
aber
doch
das
großartig.
Ist trotzdem mein Lieblingswunden und wöchentlich bisher.
Ja, Hammer. Toll, vielen
herrlich.
Dank.
Schön die Politik.
Das war erfrischend. Ich fand's gut, weil es absolut komplett selbe Meinung.
Was war denn bei euch?
Aber wir haben das letzte Woche ganz viel besprochen. Also ich hatte einen kleinen Hate auf mich selber, weil ich einfach Dinge verschleppe und ignoriere.
Oh, das
ist... Ne?
Ja.
So, um dann zu merken, oh, ich habe doch irgendwas Chronisches.
Habe ich auch ganz oft.
Ja, das ist richtig dumm. Das war mein wütend und wöchentlich letztes.
Aber das ist auch wieder so ein Leistungsgesellschaftsding.
Genau.
Auch so ein bisschen 70-30, 70% man selber, weil man sich denkt, ich muss jetzt aber. Und 30% auch, wird es einem suggeriert.
Sich schlecht zu fühlen, obwohl man krank ist.
Ja.
Ist so.
Geh doch arbeiten, bitte.
Genau.
Bei mir war es was komplett Unerhebliches einerseits. Grey's Anatomy. Ich finde, manche Charaktere da sind unter aller Sau und ich bin da zu emotional involviert mittlerweile. Also ich bin jetzt in der 3. Staffel, aber ich bin so emotional involviert und es macht mir einfach sauer, wie Leute sich da verhalten. Aber das ist nichts Schlimmes. Und
so ging es mir bei Game of Thrones.
Das ist schlimm. Schlimm. Auf jeden Fall, da habe ich aber nur 2 Staffeln geguckt und dachte mir, okay, es sterben wirklich alle.
Ja.
Ja, warte mal ab bei Grace, aber egal.
Ja, nicht spoilern. Und das andere war halt die Ausgrenzung von Personen aufgrund persönlicher Entscheidungen, die niemand anderen irgendwie mit Leidenschaft ziehen, in Bezug auf Tätowierungen, sichtbare Tätowierungen und warum man... Ich habe bisher noch kein gutes Argument gehört, es sei denn, es ist jetzt das Fuck-Tattoo über dem Auge. Das natürlich verstehe ich, aber so grundsätzlich habe ich noch kein überzeugendes Argument gehört, warum das in der Entscheidung von anderen liegt, warum du einen bestimmten Job nicht machen darfst. Das verstehe ich nicht.
Wenn es jetzt zum Beispiel um die Polizei geht, ist das so eine Geschichte, wo ich mir denke, also ein Beispiel, was ich dazu immer nenne, ist, wenn du sagst, okay, Tätowierungen gehen klar und dann hast du hier so einen Wachtmeister, der hier einen Schlagring auf der Hand tätowiert hat und Hate und Kill auf den Fingern, von dem möchtest du natürlich nicht rausgezogen
genau,
werden.
Genau, das war framed. Nämlich mein, ja.
Und
ja.
Da, so macht man, indem man einfach pauschal sagt, gibt's nicht, spart man sich die Arbeit, jeden Einzelfall dabei zu bewerten. Wir leben jetzt im Zeitalter, wo es KI und so gibt. Das heißt, wenn man möchte, gibt es da mit Sicherheit auch Möglichkeiten in Zukunft, das
genau,
zu machen.
Wenn man sich die Arbeit machen
wenn's
möchte.
Wenn es einem wichtig ist und man halt auch weiß, was das dann dazu zum Gesamtbild wieder beiträgt. Wir haben die Möglichkeiten. Die Leute haben nur keinen Bock, das zu machen. Das ist das Problem.
Dabei sind wir doch so sozial und so. Ja. Naja.
Ja, genau.
Genau, das waren die Themen.
Aber ich bin innerlich komplett befriedigt mit dem wütenden und wöchentlich, welches du mitgebracht hast. Also ich bin sehr...
War mir nicht sicher.
Ein wunderschöner Sonntag.
Weil ich mir dachte so, ja, die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, die kennen diesen Rant, so das kann ich auch noch ausgiebiger und auch noch viel weiter umschlagender. Aber dann denke ich mir halt auch manchmal so, erstmal, wie gesagt, wer bin ich, das zu sagen? Und dann zum Zweiten, bei allen Problemen, die es auf der Welt gibt, so dass man jetzt eine Anzeige kriegt, wenn man mit Ott erwischt wird, ist ja dann auch irgendwie unter ferner Liefen eher und jetzt kein gravierendes Problem. Zumindest für mich nicht.
Absolut, ja.
Ja.
Auch andere war. Dann wahrscheinlich wieder mehr. Also deswegen habe ich halt, wusste ich nicht, ob ich das jetzt bringen kann, ob das
doch.
Oder ob das eher so nach dem Motto, okay, Luxusproblem.
Doch, das war sehr gut, das passt auch sehr gut hier rein. Wir machen das genauso okay. Und Sepp, Gott schütze dich.
Ja, sehr schön. Gut, dann so, kommen wir doch.
Jungs, ich muss ganz schnell Pipi.
Ja, und auch gleich los.
Ja.
Kommen wir doch noch ganz schnell zu den liebsten Kirchensongs, die du auf unsere Playlist machen möchtest.
Ich hab eine Playlist.
Ja, wir haben zwei Playlisten. Eine ist Ginas Doom. Mhm. Das ist die Metal-Playlist. Die harte Playlist.
Genau, Hardcore, sorry. Metal, Punk, alles, was mit Gitarren zu tun hat. Nicht auf Metal beschränken, du kleiner Musik.
Ja, siehst du, ich sage ja Metal-Szene und so.
Ja, ganz spannend.
Ja. Und,
genau, und dann haben wir Ginas Gloom. Ginas Gloom ist alles andere. Also entspannt, ruhig, Pop, Indie, Singer, Songwriter. Einfach zwei konträre Playlisten und die füttern wir sehr gerne und lassen uns da sehr gerne von unseren Gästen inspirieren. Also wenn du zwei Songs hast, die du gerade zum Beispiel oder generell einfach geil findest, hau drauf.
Dann für Ginas Gloom würde ich gerne das Lied 1 für draufpacken. Das ist von Pressluft, Hanna, Justus, Malik, Flitz und Suppe. Und den letzten kann ich jetzt hier gerade nicht, sehe ich gerade nicht. Flitz und Suppe ist mein absoluter Lieblingstrack gerade aktuell.
Okay, geil.
Nicht Track, sondern Künstler.
Geil. Mhm.
Ist, glaube ich, ein Produzentenduo aus Deutschland.
Pressluft Hanna.
Das ist wirklich gut, das muss man gleich mal beleuchten.
Ist aus Leipzig, glaube ich. Also das fand ich, das ist so eins. Kennst du das, man hat so zwischendurch mal so Lieder, so da vibet man zu, weil man, da fühlt man halt irgendwas.
Absolut.
So. Und das ist von allen das andere, das Beste. Und jetzt muss ich gerade kurz überlegen. Boah, ich scroll hier nochmal ein bisschen und laber dann einfach ins Mikrofon. Das könnt ihr dann hinterher alles rausschneiden, dass sie sich denken, Mensch, krass, dass er das direkt gesehen hat, was er da auf die Liste packt. Das hätten wir jetzt nicht gedacht.
Das schneide ich auf jeden Fall raus.
Ja. Es ist auch okay, wenn ich keins habe. Ich habe hier ein paar auf der Liste, aber keins, wo ich jetzt sagen könnte, dass das wäre jetzt hier...
Sonst sagst du einfach Blood and Glitter von Lord of the Lost.
Blood and Glitter von Lord of the Lost. Wo ich hier gerade auf das Nummer 1 Ding gucke, ne?
Ja,
geil.
So.
Richtig geil. Glückwunsch übrigens.
Dankeschön.
Doch, pass auf, wir haben gerade drüber geredet. Von Unearth, Big Bear and the Hour of Chaos.
Yeah. Geil.
Geil, super.
Damit sind die Dinger auch wohl gefüllt.
Was für eine erfrischende Beschleunigungswolke hier heute.
Ja,
ich bin richtig.
Danke.
Glücklich.
Dankeschön nochmal,
Dank,
dass ich hier sein durfte. Schön, dass es noch geklappt hat. Ich war ein bisschen traurig zuerst, dass es nicht ging. Ich weiß, also ne, passiert halt, wenn man krank ist, man krank.
Absolut.
Ich war auch richtig flach gelegen in letzter Zeit.
Scheiße.
Schade, dass schon vorbei ist, ehrlich gesagt.
Irgendwas geht rum, aber what about part two? Irgendwann mal, oder? Würde ich mal sagen.
Na, erstmal machen wir ne, mal Rückrunde.
So, das
wir
war
können
die,
das ja immer so Ping-Pong-mäßig machen.
Finde ich super gut. Und
bist du auch mal am Start?
Gerne.
An dieser Stelle, Leute, bitte alle beide Podcasts von Sepp auschecken. Ich bin großer Fan. Tales from the Needle geht richtig, richtig schön. ins Thema rein und Al Forno mit dem guten Grillmeister.
Genau.
Und selbst tolles Studio in Jena auschecken. Ihr findet alles in den Shownotes und natürlich seine supergeile crispe Arbeit.
Dankeschön. So. Downtown
Tattoo. Und seine Klamotten.
Checken.
Downtown. Paradise Ost. Shoutout.
Abchecken. Fick die AfD.
Genau.
So.
Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Absolut.
Ja. Wenn nicht, behaltet es für euch. Ist mir egal.
Vielen Dank. Tschüssi.
Ciao.